Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
Kam es denn für...
Oh, ist das lecker.
Küchenfunk.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Küchenfunk. Ich bin der Christian von küchenjunge.com und bei mir ist ein Gast, den ich mich auf das ganze Jahr schon drauf freue. Ich habe, glaube ich, im Dezember schon das erste Mal hier angekündigt, dass wir da ein ganz besonderes Interview haben. Und er war auch schon mal im Küchenfunk in Folge 73. Servus Uwe von highfidelity.com.
Ja, grüß dich Christian, freut mich sehr.
Ja, sehr schön. Sie hatten es, glaube ich, im Dezember, als deine Serie in deinem Blog veröffentlicht wurde, hast du mich, glaube ich, angeschrieben, ob wir nicht irgendwas machen wollen. Und genau das Gleiche habe ich seit deinem ersten Artikel schon im Kopf gehabt, habe es aber nicht hinbekommen, dir zu schreiben. Und das war dann zwei dumme, ein Gedanke.
Ja, ich glaube einfach, das Thema ist faszinierend und interessiert vielleicht auch den einen oder anderen. Und ja, ich denke, da kann man einfach gut Zeit miteinander verbringen drüber.
Ja. Genau. Ja, der Uwe hat einen Traum von mir verwirklicht, was ich auch mal unbedingt gerne machen würde. Er war in einem Restaurant, in einem sehr besonderen Restaurant zusätzlich noch, und hat da ein Praktikum gemacht und in der Küche. Und davon möchte er jetzt noch, ja, was drüber erzählen. Er hat es schon in seinem Blog ausführlich schriftlich und mit Bildern getan. Und ich denke mal, wenn man noch jemandem zuhört, mit welchem Elan er dann da auch noch drüber sprechen kann, dann ist das nochmal echt eine schöne Erweiterung dazu.
Ja, ich war im Sosein. Das ist ein Restaurant in der Nähe von Nürnberg in Heroldsberg. Hat jetzt in der letzten Runde Ende November, Anfang Dezember auch einen Stern gekriegt. Und wie du schon gesagt hast, es war einfach einer meiner großen Träume oder Ziele, mal eine gewisse Zeit lang in einer Profiküche auch als Praktikant zuzubringen, um einfach so den Horizont ein Stückchen zu erweitern. Das wollte ich schon ganz lang machen.
Ja, Stückchen erweitern ist gut. Also bei dem, was ich gelesen habe, war das ja Welten, was man da noch zugelernt hat.
Ja, das ist schon recht. Also Stückchen ist da ein bisschen leicht untertrieben. ich glaube, so als jemand, der eigentlich mit dem ganzen Kochen eine ganz große Leidenschaft, ein ganz großes Hobby gefunden hat und sich da immer wieder tiefer eingearbeitet hat, ist es dann irgendwann vielleicht sogar die logische Konsequenz, mal in einen Profibetrieb zu gehen und zu gucken, wie es da so läuft, weil das hat nicht mehr viel dann mit dem zu tun, was man so am heimischen Herd macht, sondern da geht schon die Post irgendwie ganz anders ab. Also eine besondere Erfahrung, ja.
Genau, das sind nicht eingeladene Gäste, die auch mal über was wegschauen, was nicht so 100% war, wenn das vorkommt, sondern da sind Gäste, die zahlen auch Geld, die haben Erwartungen und die will man ja auch erfüllen, übertreffen, und das ist nochmal auch eine ganz andere Anforderung an den Koch.
Ja, absolut, und vor allem normalerweise, wenn du das Handwerk des Kochs lernst, dann bist du ja als Lehrling irgendwann erstmal ein bisschen mit dabei, läufst ein bisschen mit, hast die Möglichkeit, dich mit der ganzen Umgebung eigentlich anzufreunden und Schritt für Schritt dann auch deine Fähigkeiten aufzubauen und zu lernen. Und bei mir war es schon eher so, ich bin als Ungelernter da einfach mal reingehüpft, hatte einen riesen Respekt vor der Zeit. Also ich war unglaublich nervös so vor dem ersten Arbeitstag, weil ich nicht genau wusste, was mich jetzt erwartet und mich auch so Fragen einfach getrieben haben. Hey Uwe, kannst du da irgendwie überhaupt sinnvoll Wert stiften oder stehst du nur im Weg rum oder wie weit reichen so die autodidaktischen Kenntnisse, die ich mir jetzt über die Jahre angeeignet habe, vielleicht damit einbezogen, spüle ich quasi nur ab. Also es waren so lauter so Gedanken, natürlich auch so ein bisschen konnotiert mit der Angst des Scheiterns, ja, wie ich da dann reingegangen bin. War schon eine krasse Erfahrung, ja.
Also ich hatte, das so sein war, glaube ich, beim ersten Frankenfood Camp, war es nämlich vor 2 Jahren im November, da meine ich, war der Stefan gerade kurz bevor das Frankenfood Camp losging, da essen. Das hat da, glaube ich, frisch aufgemacht, kann das sein?
Das war nicht das Frankenfood Camp, sondern ein Jahr später das Oberpfalz Camp. Was war Oberpfalz? Das so sein hat er jetzt erst 1,5 Jahre in Summe eigentlich so offen. Okay, und da war der Stefan Paul mit dem Florian Bailey, dem Organisator der ganzen Food Camps. Ich glaube, es war am Donnerstagabend oder so, waren sie da essen. Ja. Und Stefan war da ja sofort sehr, sehr begeistert und hat es dann auch in Form von vielen Artikeln deutlich nach außen getragen.
Ja, auch auf dem Food Camp halt viel davon erzählt, was sich da entwickeln würde. Und seitdem habe ich das auch so auf dem Radar, aber ja.
Du warst noch nicht dort, oder?
Nee, war ich noch nicht. Leider nicht.
Also das kann ich dir natürlich, ich bin ein bisschen befangen, ja. Unabhängig davon kann ich dir das einfach nur empfehlen, weil ich sehe ja auch so ein bisschen, was du kochst, was du dann gerne magst und machst. Und ich glaube, dass das einfach von der ganzen Herangehensweise, von der Philosophie und von dem, was dann bei dir auf dem Teller landet, schon eine tolle Passung wäre. Also wenn es dich mal hier in die Gegend verschlägt, dann geh da unbedingt hin.
Unbedingt, ja. Es ist von mir echt ein Stück bis dorthin. Aber
ja, ja.
In der Nähe, wenn ich in der Nähe bin, habe ich es auf jeden Fall auf der Uhr. Weil das hört sich wirklich wahnsinnig an. Du bist ja sehr in deinen Blogbeiträgen auch auf das Menü eingegangen, was du mitgekocht hast. Und gerade die Tiefe, mit der du über das Menü gesprochen hast, hat mir auch wahnsinnig Lust gemacht, da einfach hinzugehen.
Ja, ich meine, der Standardbetrieb in so einem Restaurant läuft ja nicht so ab wie am heimischen Herd, dass man sich abends Gedanken macht oder Gedanken vom Wochenende macht, was man jetzt so kocht und das dann Tag für Tag wechselt, sondern das so seinem Speziellen und auch Restaurants im Allgemeinen haben ja eine Karte, die eine gewisse Gültigkeit hat, wo sich Gerichte dann über eine bestimmte Zeitdauer einfach wiederholen. Und so war es eben auch in der Zeit, in der ich dort war. Am ersten Tag wurde ein Gang nochmal erneuert und dieses Menü stand dann an und für sich für die 2 Wochen, die ich dort war, fest und wurde dann auch jeden Tag entsprechend durchgekocht. Und es gibt natürlich jemanden wie mir einen sehr guten Einblick über das Repetitive, über das tägliche Arbeiten an diesen verschiedenen Gerichten, echt tief einzusteigen und auch zu verstehen, was da handwerklich getan wird.
Ja, ich denke, du hast ja dann auch wirklich 2 Wochen oder du warst eine Woche da?
Ich war 2 Wochen dort und bin 2 Wochen lang mitgelaufen, ja.
Ja, da hast du ja dann natürlich jeden Tag auch dieses Menü, was zubereitet werden muss und immer wieder das Gleiche, aber
ja.
Du steigst natürlich, wie du sagst, sehr tief in den Gang ein, auch tiefer wie jeder Gast, der nur einen Abend da ist, ne? Also.
Ja, absolut. Ich glaube, wenn du dort Gast bist, hast du im Soulsein schon echt eine gute Chance, auch viel mitzunehmen, also rein konzeptuell, was sich die Köche für Gedanken machen, wie bestimmte Gerichte entstehen. Weil im So-Sein wird sehr viel erklärt, viel mehr, als mir das in anderen Restaurants bisher aufgefallen ist, die in derselben Kategorie schweben. Mhm. Aber natürlich bekommst du dort am Tisch immer nur eine Momentaufnahme, weil die Köche, die dann ihre Gedanken schildern, haben natürlich nicht Zeit, sich jetzt eine halbe Stunde an jeden Tisch zu stellen pro Gang und in epischer Breite zu erklären, was die Grundgedanken waren, was tatsächlich für Komponenten eine Rolle spielen und wie es zu denen kam. Wenn du 2 Wochen in so einer Küche bist und dann auch noch auf so ein offenes Team triffst, wie das von Felix Schneider, dann ist es sehr, sehr einfach, ganz, ganz viel Wissen anzusammeln, weil du einfach die Gelegenheit hast, viele Fragen zu stellen. Und das muss ich wirklich mal hervorheben. Also ich habe mich ab der ersten Minute dort in der Küche willkommen gefühlt, auch nicht als den Praktikanten, den Ungelernten gefühlt, sondern war voll eingebunden. Ich wurde von allen dreien, auch von den Leuten im Service, komplett unterstützt. Und dafür bin ich einfach sehr, sehr dankbar. Also danke an der Stelle nochmal ans Team, dass ihr mir es so leicht gemacht habt, da einzusteigen. Das war sehr simpel für mich dann, ja.
Wie bist du denn überhaupt da dran gekommen? Also so, du hast ja länger mit dem Gedanken gespielt. Fehlte da für dich immer das richtige Restaurant, wo du hin wolltest? Oder warum hat es da Klick gemacht und warum haben die Ja gesagt?
Also richtig, den Gedanken hatte ich schon länger. Das steht schon seit ein paar Jahren auf meiner Liste von Dingen, die ich jetzt im kulinarischen Kontext unbedingt nochmal machen will oder nochmal machen wollte. Die Frage, warum ich das bisher nicht getan habe, kann ich dir gar nicht sauber beantworten. Ich wusste, das will ich machen. Ich habe mich jetzt aber nicht so darum gekümmert, dass ich mir täglich oder alle Monate mal gedacht habe, so, das Thema musst du jetzt mal angehen und dir ein Restaurant aussuchen und dich irgendwo bewerben. Du kennst es ja sicher, du hast Dinge auf der Liste stehen, schaust immer wieder auf die Liste drauf, aber aktiv passiert erstmal nichts. Und so war es in dem Fall auch. Und dann war es so, dass ich mich im letzten Sommer auch mal wieder mit dem Florian Bailey länger unterhalten habe, wo wir treffen uns regelmäßig und tauschen uns aus und spinnen kulinarische Ideen. Wir kommen eigentlich von jedem Mal, wo wir essen gehen, mit einer ganzen Tonne an Ideen heim, wo also mit einer Vielzahl von Ideen, die wir niemals zeitlich werden realisieren können. Und ein Aspekt war eben der, naja, wie können wir denn diese fränkische Genussregion hier rund um Nürnberg, die wir einfach haben mit ihrer vielen großen Vielfalt, wie können wir der noch eine stärkere Sichtbarkeit verleihen? Und eine Idee war eben, Blogger nach Nürnberg einzuladen. Und dieses Konzept haben wir dann auch zusammen mit der Kongress- und Tourismuszentrale in Nürnberg realisiert. Und das war vom Ansatz eben so geartet, dass Blogger nach Nürnberg kamen, wir an einem Freitag uns mit den Jungs vom So-Sein im Wald getroffen haben, waren mit ihnen Pilze sammeln, abends waren wir bei ihnen zum Essen. Am nächsten Tag gab es für die Blogger eine kulinarische Tour durch Nürnberg. Ich meine, du warst ja schon mal auch beim Foodcamp hier. Du weißt ja, was die Region so zu bieten hat und wie vielfältig das ist. Und dass es da relativ einfach ist, auch kulinarische Erlebnisse zu formen. Ja, und abends waren die Leute bei mir zum Supper Club. Und ich habe mir dann zwischendrin mal gedacht, Uwe, Mensch, wie bescheuert bist du denn, die Leute, nachdem sie im So-Sein war, zu mir nach Hause einzuladen zum Supper Club. Also da fängt man schon mal an zu schwitzen, ich in dem Fall. Und ja, über dieses Event, über diese Kampagne habe ich dann in Kontakt gesucht mit dem Felix Schneider. Erstmal das Wochenende mit ihm geplant und wir haben gemerkt, dass wir uns so ganz gut verstehen und haben uns jeweils für das Gebiet des anderen interessiert. Ja, und ausschlaggebend war einfach dieses kulinarische Erlebnis, was ich dann im So-Sein immer wieder hatte. Also einfach eine ganz, ganz besondere Küche, die ich bisher so noch nicht irgendwo anders erlebt habe. Ja, dann dieses im positiven Sinne Verrückte, was die Jungs dort für mich verkörpern. Und diese unglaubliche Kreativität auf dem Teller, die sich meiner Meinung nach von so vielen anderen Gerichten da draußen abhebt. Und speziell nach diesem Wochenende im September habe ich dann irgendwann mal auch zum Florian wieder gesagt, boah, das ist so gut, was die machen. Ich habe einfach noch nichts Besseres gegessen. Da würde ich ja gern einfach mal eine Zeit lang in der Küche sitzen. Der Florian meinte dann nur so, ja, dann mach halt. Ich so, ja, dann mach halt, okay, alles klar. Ja, ernsthaft, mach halt. Und dann habe ich da ein bisschen drüber nachgedacht, habe mit dem Felix im Nachgang nochmal das Gespräch gesucht, dann haben wir uns in einem Café nochmal getroffen und da kam das eine dann eben zum anderen. Und auf so eine lapidare Frage, ja, ich würde ja gern mal irgendwie ein Praktikum machen, meinte er nur so, ja, hast du Lust? Ich so, ja, würdest du mich denn nehmen? Und er so, ja klar, wann kannst du anfangen? Und so ist es dann entstanden. Ja, also es war gar nicht schwer. Ich glaube, hilfreich war einfach, dass wir uns vorher ein bisschen kennengelernt hatten und er eben wusste, er holt sich da jetzt nicht nur irgendwie einen Fotografen, der so ein bisschen über Essen schreibt in die Küche, sondern jemand, der vielleicht das schon ein bisschen ernst meint. Das hat sicher geholfen, aber schwer war das dann im Umkehrschluss nicht. Also ich musste nicht Probe kochen oder so. Ja. Und so kam dann eins zum anderen. Dann hatten wir den Termin vor Weihnachten. Das ist bei mir im Job auch immer ein bisschen ruhiger. Das heißt, da war es einfach auch Sonderurlaub zu nehmen, ein bisschen weniger los ist dann auf Arbeit. Und dann kam eins zum anderen. Ja.
Ja, sehr schön. Wir haben jetzt so viel über das Restaurant gesprochen, aber ich glaube, die Hörer haben noch gar nicht genau das Konzept verstanden. Und das Konzept ist wirklich so das Wahnsinnige an dem Restaurant. Wie würdest du das beschreiben?
Also es ist, wie du sagst, nicht einfach in einem Satz zu beschreiben. Erstmal ist das So-Sein ein Restaurant, was sich sowohl konzeptuell als auch von dem, was auf dem Teller dann tatsächlich landet und vor allem wie es da landet, von anderen unterscheidet. Der Felix Schneider hat irgendwann in einem Interview mal gesagt, es ist ein Kochen entlang der Zwangsläufigkeit der Natur. Das heißt, sie versuchen sehr, sehr, sehr saisonal zu agieren. Und saisonal bedeutet jetzt in dem Zusammenhang nicht nur das, was man drunter versteht, nämlich dass Dinge, die gerade wachsen, auf dem Teller landen, sondern auch, dass zum Beispiel Dinge, die im Sommer geerntet und dann wie zu Omas Zeiten eingemacht werden, also konserviert werden, später im Winter natürlich irgendwie auch auf dem Teller landen können. Das ist so ein bisschen, ein Ansatz, wie man es auch aus der nordischen Küche kennt, bei den Restaurants, die sehr weit im Norden liegen, wo du nur irgendwie 3 Monate Sommer hast, die dann eine Sommervariante ihres Gerichts haben, quasi eine Wintervariante aus den konservierten Früchten, die es in irgendeiner Form fermentieren und weiterverarbeiten. Also Geschmäcker dadurch natürlich auch wieder auf den Teller zaubern, die du sonst nicht so hast. Mhm. Ja, gerade wenn wir über das Fermentieren sprechen. Also dieses Kochen entlang der Zwangsläufigkeit der Natur ist ein zentrales Element. Da ist auch eine ungeheure Wertschätzung gegenüber den Schätzen der Natur einfach da. Ja. Mhm. Und diese Dankbarkeit, die streckt sich natürlich von A bis Z durch so ein Menü. Also solche Themen wie Nose-to-Tail, vollständige Verwertung. Nose-to-Tail übrigens nicht nur gemünzt auf die komplette Verwertung von Tieren, sondern auch eine komplette Verwertung von Pflanzen. Mhm. Damit natürlich auch ein Konservieren von alten Wissen, was Leute noch hatten, die viel mehr dazu gezwungen waren, viel sparsamer mit Lebensmitteln umzugehen, zu Zeiten, wo es noch nicht so üppig Lebensmittel gab oder die Regale der Discounter voll waren. Das ist schon sehr spannend, weil es einfach neue Geschmäcker auf den Teller zaubert und neue Kombinationen erlaubt, für uns neu, aber eigentlich auf ganz alten Wissen basiert. Das ist also das eine. Und das zweite habe ich ja angesprochen, das rein Konzeptuelle. Das Konzeptuelle sagt, naja, wir möchten eigentlich kein à la carte anbieten, so wie man es klassisch kennt. Und auch nicht wie von anderen Sterneläden dieses eine Menü, das je nach Eintreffen der Gäste dann eben ab diesem Zeitpunkt beginnt, sondern wir machen das anders. Wir begreifen unser Menü und den Abend bei uns, ich formuliere es jetzt mal ein bisschen provokant, der Felix würde es wahrscheinlich nicht ganz so zustimmen, als Event. Und dieses Event beginnt um 19 Uhr. Wir muten also unseren Gästen zu, um 19 Uhr da zu sein und beginnen dann auch um 19.30 Uhr für alle gleich mit dem Menü. Das hat verschiedene Vorteile. Nämlich das eine, dass ich die Köche immer zur gleichen Zeit auf einen Gang komplett konzentrieren können. Also die Ergebnisqualität so um Vielfaches größer ist, weil der Gang für alle 25, 30 Gäste zur gleichen Zeit frisch zubereitet wird. Da gibt es kein langes Vorhalten und Aufwärmen von Speisen, wodurch deren Geschmack, deren visuelle Erscheinung in irgendeiner Form in Mitleidenschaft gezogen wird, sondern es ist alles wirklich auf den Punkt. Und zwar Ergebnis einer sehr konzentrierten Arbeit von allen Köchen dahinter. Und so haben alle das gleiche Erlebnis. Das finde ich toll.
Und es ist so, dass ich habe es gelesen bei dir, es gibt ja dieses Menü und davor halt auch noch diesen Prolog. Ist der Teil des Menüs oder ist das also quasi so vorgelagert, dass du, also es hört sich so an, als der Prolog auch ein bisschen zeitversetzter gehen kann, bis alle da sind, aber wenn alle dann um 7:30 da sind, geht es dann für alle zusammen los.
Das ist der Idealzustand, aber die Realität sieht natürlich so aus, dass keiner von uns gewohnt ist, auch tatsächlich zu einem definierten Zeitpunkt in einem Restaurant zu erscheinen. Es ist leider so. Das heißt, die einen kommen um 7, es kommen ein paar Nachzügler um 7:30 und manche kommen dann halt vielleicht nochmal 7:50. Das ist dann aber schon extrem, extrem spät. Aber normalerweise hat man in so 40 Minuten alle Gäste dann auch tatsächlich im Gastraum sitzen. Und diese Zeitverschiebung, die wird dann mit dem Prolog quasi überbrückt. Da gehen auch schon mal die ersten Kleinigkeiten zuerst raus und kommen irgendwann andere Gäste. Dann steigt man da halt ein bisschen später ein, schickt aber diese 5 Gänge relativ schnell. Und spätestens ab dem ersten Gang der Hauptspeisenfolge sind alle synchronisiert.
Ah, okay.
Und das funktioniert sehr, sehr gut. Also ein bisschen Flexibilität muss man natürlich immer irgendwo einplanen. Und dafür ist so ein 5-Gang-Prolog aus Kleinigkeiten natürlich prädestiniert.
Ja. Was ist die Geschichte hinter dem Prolog? Ist das einfach ein gesplittetes Amuse-Gueule? Was erzählt das für eine Geschichte, der Prolog?
Der Prolog greift ganz oft, sagen wir, klassische fränkische Küche auf. So würde ich es formulieren, modern interpretiert. Also ich habe ja vorhin diese Zwangsläufigkeit, Kochen entlang der Zwangsläufigkeit der Natur erwähnt. Ein zweiter Aspekt, wenn ich mich dieser Philosophie verschreibe, ist, ich brauche auch eine Nähe zur Natur. Und eine Nähe zur Natur funktioniert im regionalen Kontext eben am besten. Das heißt, es ist eine sehr saisonale Küche als allererstes und im zweiten Schritt dann auch eine sehr regionale Küche. Das heißt, Felix Schneider und sein Team versuchen schon, bei der Auswahl von Lieferanten oder bei ihren Bezugsquellen sehr regional zu denken und gehen da auch eher auf Kleinstbetriebe, also Manufakturen, die diesem Namen noch alle Ehre machen, die also ihre Arbeit mit ihren Händen noch erledigen, ohne große Maschinen, auch da nur Kleinstchargen produzieren können. Und gerade in dem Prolog werden so Klassiker der fränkischen Küche, für die hier dieses Gebiet steht, oftmals einfach neu interpretiert oder anders interpretiert. Also der Star des Prologs ist sicher die Schlachtschüssel. Schlachtschüssel kennt man ja, ist jetzt nichts total Fränkisches, aber hier halt sehr weit verbreitet in diesen Breiten. Kennt man ja aus Sauerkraut oder Rotkraut, also was Kohliges. Dann aus Fleisch, meistens ein Kopffleisch, das in irgendeiner Form im Kraut gegart wird, Leberwurst, Blutwurst, also sehr kräftige Aromen, eine sehr fettige Küche.
Also Schlachtschüssel und hat so Schlachtplatte, ich kenne den Begriff jetzt bei uns aus den Breiten nicht so direkt, hat aber was einfach zu tun, so wie es sich anhört, mit einfach Schlachtfest und dann die Würste, genau. Kohl. Ah, okay.
Ja, und in Franken, in manchen Bereichen heißt es auch nicht, heißt Schlachtschüssel, in anderen Metzlesupp, also die Metzgersuppe. Und das gab es eigentlich immer, wenn geschlachtet wurde. Wenn in den Gasthäusern früher geschlachtet wurde und jetzt teilweise auch noch auf dem Land hängen draußen die Schilder, heute Schlachtschüssel, und dann kannst du davon ausgehen, dass der Laden bumsvoll ist.
Ja, und, bei uns ist das auch so, Schlachtfest ist es bei uns.
Ja, ja. Und es hat hier halt eine sehr lange Tradition und das greift das Team dort auf und überlegt sich einfach, wie können diese geschmacklichen Hauptkomponenten, die eine Schlachtschüssel ausmachen, vielleicht auf eigene Art und Weise neu interpretiert machen und interpretiert werden. Und das Frappierende an der Abwandlung dieses Gerichts ist, dass die erste Nase, die du aus diesem Gericht nimmst, komplett nach Schlachtschüssel riecht, aber die Komponenten anders oder nicht vorhanden sind. So, das heißt, du hast einen Blaukrautsud auf Basis von milchsauer fermentierten Blaukraut. Kann ich gleich nochmal erklären, wie das ein bisschen funktioniert. Dann eine Kartoffel anstelle des weit verbreiteten Brotes, was sonst ja zu einer Schlachtschüssel gereicht wird. Und das Ganze wird gewürzt mit einer getrockneten Schweineleber. Die wird fein gerieben und hat dann vom Geruch her genau das, was man normalerweise von der Schlachtschüssel her kennt. Also dieses Leberartige, dieses Intensive, dieses Fleischige, dieses Kohlige, wird da einfach gemixt und ist sehr betörend und gleichermaßen verstörend, weil wenn du dir dann anguckst, was vor dir steht, hat es erstmal rein optisch wenig mit einer Schlachtschüssel gemein. Aber du hast diese Texturen, du hast den Geschmack auf der Zunge. Und das sind eben solche Momente, wo ich mich fast nicht mehr einkriege, wo ich absolut begeisterungsfähig bin und mir denke, boah, etwas so derart zu verändern, aber dennoch mit authentischen Zutaten, aber anderen Zubereitungsmethoden auf den Teller zu zaubern, finde ich einfach nur faszinierend, weil es ein großes Produktwissen braucht. Ja.
Wie ist das bei den Zutaten? Also wir haben es jetzt schon ja so ein bisschen gesehen, dass es Richtung regional geht. Wie ist das in dem Zusammenhang? Ja. Ich mache jetzt einfach mal ein Schlagwort, brutal regional.
Ja.
Trifft das da? Es ist halt so, was in dem, es gibt ja jetzt ein paar Restaurants in Deutschland, die sich dahin orientieren, was ich auch ein wahnsinnig spannendes Thema finde. Passt das Wort oder stößt man sich an dem Wort?
Also ich persönlich stoße mich an dem Wort. Ich habe es auch vom Felix Schneider so nie gehört. Brutal regional kommt ja sehr stark aus Berlin, Nobelhart und Schmutzig und so weiter. Und ich war da noch nie, deswegen muss ich ein bisschen vorsichtig sein mit irgendwelchen Aussagen. Aber was ich so lese, heißt ja, naja, es wird ein Zirkel genommen, an den Ort des Restaurants gestochen, 50 Kilometer Radius, und alles, was in diesem Radius wächst, wird quasi genommen und im Restaurant verwendet. Also das mutet erstmal sehr dogmatisch an. Als dogmatisch habe ich das so in keinster Weise kennengelernt. Das heißt, da wo Zutaten, die nicht unbedingt hier in Franken originär wachsen, sinnvoll ersetzt werden können, da tun sie es. Da, wo es aber schwierig wird und vielleicht der Qualität des Essens auch nicht förderlich wäre, sind sie nicht so dogmatisch, dass sie sagen, na, sie nehmen jetzt vielleicht eine schlechtere Experience für die Gäste in Kauf, nur um diesem Credo in irgendeiner Form zu folgen. Also konkretes Beispiel, sie verwenden keinerlei Zitrusfrüchte, sondern vergären Obst zu Essig. Machen also ihren Essig selbst, verwenden sehr viel unreife Früchte oder nutzen Fermentationsprozesse, um Säure an Gerichte zu kriegen. Oder schlicht alte, vergessene Früchte wie die Zierquitte, die es in Franken schon immer gab und noch gibt, und säuern damit ihre Gerichte. Da geht's. Salz ist, glaube ich, die nächste Salzmine, ist 200 Kilometer weg irgendwie. Salz wird dennoch benutzt, auch wenn sie sagen, naja, es gibt auch andere Möglichkeiten, einen salzigen Geschmack zu erzeugen. Ja. Aber da gibt es kein Dogma dahinter.
Ja, ich denke mal, gerade auch also dieses Schlagwort brutal regional ist natürlich einfach auch ein bisschen provozierend. Wobei es für mich, also von dem, was ich jetzt bei dir gelesen habe, von dem, wie die Gerichte sind, ich das schon eigentlich voll darunter einordnen würde, halt ohne, wie du sagst, dem Dogma und dem erhobenen Zeigefinger, es wird ja so nicht nach außen transportiert, so aggressiv, aber es ist vom Konzept her finde ich es schon sehr, sehr so und dadurch auch sehr, sehr spannend.
Absolut, also ich möchte auch gar nicht bestreiten, dass es eine sehr regionale Küche ist. Ohne Zweifel. Und ist auch gut so. Ja. Denn der direkte Kontakt zu Produzenten und damit natürlich auch eine direktere Einflussnahme auf Qualität von dem Produkt oder wie ein Produkt vielleicht auch angebaut werden soll, Stichwort Größe, Stichwort, was hat man damit vor, ist so natürlich möglich. Weil mit dem Produzenten, der 600, 700 Kilometer weg sitzt oder in einem anderen Kontinent, kann ich nicht so nah dran sein. Ja. Und das stimmt da schon. Ich erlebe dieses brutal Regionalthema andernorts halt oft sehr dogmatisch und damit habe ich so ein bisschen mein Problem. Weil immer, wenn es dogmatisch wird, denke ich mir, ach komm, was soll das hier jetzt? Das habe ich dort halt nicht so erlebt. Es ist ein führender Konzeptbaustein, eine Säule, da wo es möglich ist, aber es wird nicht dogmatisch wie so ein Symbol vor einem hergetragen.
Ja, es ist halt, wo bei mir dann auch anfängt ein Problem, ich sage vegan oder so, da hat man halt direkt schon einfach dieses Dogma im Kopf, dass man da direkt irgendwo gegen eine Wand fährt und das kann ich dabei, mag ich dabei auch nicht, aber du hast auch mal gesagt, es ist halt dieses Runterschneiden der Möglichkeiten an Zutaten eine unheimliche Kreativität schafft.
Ja, man kennt das ja. Also überall da, wo es Limits gibt oder Begrenzungen, aus welchem Grund auch immer, werden die Leute sehr einfallsreich. Ja. So, jetzt gibt es natürlich bestimmt da draußen genug Leute, die sagen, naja, warum soll ich mich einschränken, wenn ich dadurch auch das Erlebnis, das kulinarische Erlebnis des Gastes vielleicht einschränke. Ja, weil ich vielleicht nicht in der Lage bin, in Franken irgendeinen Fisch der besten Qualität zu bekommen. Ich bekomme den vielleicht von einem spezialisierten Züchter in viel besserer Qualität. Solche Argumente, glaube ich, mit denen sieht man sich dann zwangsläufig konfrontiert. Aber da kommt eben dann eben das Nicht-Dogmatische mit rein. Sie würden, denke ich, nie einen Fisch oder ein Produkt mangelhafter Qualität servieren, sondern halt schlichtweg so lange suchen und so lange mit Züchtern reden, bis das Produkt einen Qualitätsanspruch erreicht hat, der ihrem eigenen genügt. Ja. Und das, um einem herum aufzubauen, finde ich an und für sich einen eher charmanten Gedanken. Und diese Begrenzung oder nicht aus dem Vollen zu schöpfen, ja, das denke ich, ist auch hin und wieder Gegenstand von Kritik. Warum soll ich mich einschränken, wenn ich jetzt doch durch Globalisierung die Möglichkeit habe, über das ganze Jahr etc. pp. Ja, das sind alles Argumente, die ich irgendwo nachvollziehen kann. Auf der anderen Seite, eine Nische zu besetzen, und sei sie jetzt eine regionale oder wie hier auch eine sehr saisonale, hat ja noch nie jemanden, jetzt mal rein aus Marketing-Sprech, geschadet. Ja. Der gute Italiener um die Ecke tut ja nichts anderes. Seine Limitierung ist eine andere. ja, eine Länderküche. Hier haben wir halt eine sehr regionale, saisonale und dadurch auch einen Differenzierer.
Ja.
Und deswegen finde ich das der Kreativität eher förderlich, weil es dann eben solche Geschmäcker auf den Teller zaubert, wie es die Jungs da tun.
Ja, ich hatte das im letzten Jahr, haben wir in Köln im Summer of Supper auch mal einen Supper Club gemacht, der hieß Radius 99, wo wir einfach dieses uns auch dieses Dogma ohne Dogma auferlegt haben, einfach mal zu schauen, was gibt's hier in 99 Kilometern um Köln rum. Aber einfach um unsere Kreativität auch nochmal zu steigern, einfach um das Bewusstsein vor allen Dingen, was es um uns rum gibt. Also es war wirklich spannend, dass wir gemerkt haben, es gibt Rapsöl von kleinen Manufakturen. Das war nicht das Problem. Da gab es wirklich eine große Auswahl. Es gab Mühlen, wo wir Mehl kaufen konnten. Salz ist ein Riesenthema gewesen. Also das war bei uns auch das Problem. Wir haben dann das Salz genommen, aber es war von, ich glaube, 250 Kilometer weit weg. Was früher auch über ganz Deutschland verteilt war, ein sehr engmaschiges Netz, was einfach komplett zurückgegangen ist. Das ist einfach mal so dieses Bewusstsein, was um einen rum noch kulinarisch passiert.
Und ich finde, da kann ich eigentlich nichts Schlechtes dran finden, im Gegenteil. Also diese Reichhaltigkeit, die ist ja existent. Und dieser Reichhaltigkeit auch eine gewisse Bühne zu verleihen dadurch, finde ich sehr, sehr schön. Weil sie zeigt eben, wie viele Menschen in der nahen Umgebung tatsächlich noch agieren und ihrer Leidenschaft freien Lauf lassen und ganz, ganz, ganz tolle Produkte zutage fördern, die aber leider, Klammer auf, Klammer zu, wenig Sichtbarkeit haben. Also einen so einen Effekt, den hatte ich, als es um Haselnüsse ging. Ich meine, ich wusste, dass die Bauern hier rund um Nürnberg Haselnüsse auch anbauen, aber dass diese Haselnüsse so einen krassen Geschmacksunterschied zu dem Zeug haben, dass du selbst in gut sortierten Bioläden kaufst, ja, das fand ich krass. Du beißt in so eine Nuss und meinst, das ist der Geschmack potenziert hoch 5.
Okay.
Und dann wird so eine Nuss eben angebaut, 20 Kilometer weiter, außerhalb von Nürnberg. Ja. Und das sind so kleine Sachen, wo ich mir denke, wow, toll. Und diese Menschen, die sind in meiner Reichweite, die sind in unmittelbarer Nähe und die haben eine Leidenschaft auch für ein ähnliches Thema, nämlich gute Lebensmittel. Und ich habe einen Zugang dazu. Ich kann mich mit denen austauschen. Ich kann mich mit denen unterhalten und ihre Beweggründe verstehen, was mir einfach wieder meinen kulinarischen Horizont erweitert. Und solche kleinen Produzenten sind wieder vernetzt mit anderen kleinen Produzenten. Mhm. Und so kommt eben eins zum anderen. Und man lernt seine Region kulinarisch dadurch einfach noch ein Stück weit besser kennen.
Ja, was ich halt schade finde, ist, dass diese Produzenten, die ein unheimlich gutes Produkt machen, irgendwie ein schlechtes Marketing machen. Einfach weil sie, ja, die haben das nicht im Fokus. Es ist auch nicht denen ihre, also Marketing ihre Leidenschaft, sondern die fokussieren sich halt auf ein wundervolles Produkt, aber ja, es wird zu wenig drüber gesprochen, wie du sagst. Und
da bin ich mir immer nicht ganz sicher, ob die Aufmerksamkeit oder das Marketing tatsächlich auch das ist, wonach gestrebt werden sollte, weil so wie ich das dort in den 2 Wochen kennengelernt habe, sind diese Leute, die auch, und das meine ich jetzt durch und durch positiv, in ihrer Domäne ja absolute Nerds sind, im positivsten aller Sinne, in einem Mikrokosmos schon sehr bekannt. Das heißt, deren Produkte liegen da nicht rum, sondern die sind eigentlich schon verkauft, bevor sie überhaupt fertig sind. So, und der Zauber dieser Produkte liegt meiner Meinung nach einfach in dieser großen Liebe, in der großen Handarbeit, in der Fürsorge, in der Leidenschaft, die gar nicht massentauglich wäre. So, das heißt, wenn man den Leuten jetzt eine zu große Plattform bietet, was wird passieren? Naja, die Qualität des Produktes wird irgendwann unweigerlich nachlassen und damit nicht mehr so viel Charme, so viel Reiz haben, wie es momentan Charme und Reiz hat. Also es ist ein kleiner Teufelskreislauf. Ja,
ich finde, da hast du recht. Wenn es so ist, ist es ja auch, also finde ich, ist es super, wenn es so ist. Ich glaube halt, dass es aber auch noch eine Dunkelziffer einfach von den Leuten gibt, die ein Produkt, gutes Produkt haben, wo es aber einfach nicht läuft, weil es nicht.
Absolut.
Und das ist, für die tut es mir halt dann wirklich sehr leid. Wenn du ein Produkt hast, was schon ausverkauft ist, bevor es produziert ist, das ist das Beste, was passieren kann. Der soll bloß so weitermachen, wenn er davon so leben kann, bin ich da, finde ich perfekt.
Ja, ich meine, da muss man fairerweise auch sagen, bei vielen Leuten ist das eine Liebelei. die nebenbei funktioniert. Also das ist der Bauer, der nebenbei noch die Rapsmühle hat und halt einfach ein fantastisches Rapsöl herstellt. Ja. Das ist der Winzer, der nebenbei noch Verjus herstellt. Und dieser Verjus hat halt einfach eine abartig gute Qualität. Solche Dinge passieren meistens nebenbei.
Ja.
Ja. Aber trotzdem mit der gleichen Intensität und Leidenschaft und Bewusstsein für tolle Qualität.
Nochmal zurück zum Konzept. Also wir haben jetzt dieses regionale, saisonale. Du hast gesagt, wie du da warst, war ein Menü 2 Wochen aktuell. Ich habe aber auch gelesen, ich glaube im Herbst, wie hieß das nochmal? Die haben ja dann so ein Themen, also ein Thema unter dem gekocht. Ja. Im Herbst war das, weißt du es noch?
Vergehen und
genau.
Hab's schon wieder vergessen.
Ich gucke, ich hab's bestimmt.
Kannst hier gerade nicht reproduzieren.
Ich habe es eigentlich gedacht, es ist vollreif und vergehen.
Vollreif und vergehen, ganz genau, ja.
Ist das dann, ich glaube, das war das letzte Quartal des Jahres, stand unter diesem Thema.
Ja.
Ändert sich das Menü dann trotzdem alle 2 Wochen unter dem Thema oder bleibt das diese ganze Quartal gleich?
Also das Thema, diese große Überschrift, vollreif und vergehen, die bleibt ein Quartal in etwa. Und in dem Quartal kann es schon mal sein, dass sich einzelne Gänge ein Stück weit ändern, je nach Verfügbarkeit, auch auf den Märkten etc. Aber grundsätzlich das ganze Menü ändert sich in der Zeit nicht.
Ja. Ah, okay.
Und jetzt war es im Januar bis glaube ich Ende März, ist es Brachfeld und Einkehr als Thema. Vollreif und Vergehen hat aber jetzt nicht nur einen schönen Titel, sondern auch einen konzeptuellen Hintergrund. Und der Hintergrund und die Vorgabe für das Menü war, eigentlich Zutaten auf dem Höhepunkt ihres Reifegrades zu verarbeiten. Da hast du natürlich sehr, sehr intensive Geschmäcker, sehr umami-lastige Aromen, sehr, sehr in einer sehr großen Mundfülle. Also Umami ist dabei ein sehr großes führendes Konzept dort. Und das zieht sich an und für sich durch, nicht durch den Prolog, da schon auch ein bisschen, aber dann hauptsächlich durch die Speisenfolge des 7-Gang-Menüs nach dem Prolog. Ja. Und da federführend als das Beispiel war, vielleicht fangen wir mit dem Hauptgang mal an. ein Sanré, nee, so ein Hase, das war dann wechselnd, je nachdem, was halt der Jäger erwischt hat. Ne? Mit einem sehr gut gereiften Stück Fleisch, also auch da am Höhepunkt seiner geschmacklichen Reife. Alles trocken gereift, lang abgehangen, um die Aromen zu intensivieren. Und dazu gab es ein Miso, natürlich ein selber gemachtes, ein Erbsenmiso, was ja Umami pur ist. Und diese beiden Elemente zusammen, viel mehr Komponenten waren da auch nicht in dem Hauptgang, wo man auch vortrefflich diskutieren kann, was darf man eigentlich in dem Hauptgang und was erwartet ein Gast von einem Hauptgang, neben es muss viel und opulent sein und viele Komponenten haben. Da war eben dieses Konzept führend und geschmacklich hat sich das vortrefflich auf der Zunge abgebildet, weil ein trocken gereifter Hase, der einige Tage abhängt, ist schon an sich was Famoses, was Mürbes, was voller Geschmackiges und dann dazu noch ein salziges Miso, das eine komplette Mundfülle generiert. Mir läuft schon wieder das Wasser im Mund zusammen, weil 2 Komponenten, sehr einfach, einführendes Konzept, vortrefflich angerichtet und dann so einen komplexen Vorgang wie Miso selbst zu beherrschen, finde ich schon wieder niederknienswert. Ja, es war ein bisschen pathetisch jetzt, aber finde ich einfach schon großes Kino. Ja,
ich hätte jetzt nicht an der gedacht, Stelle. Dass du hast, ich habe es gesehen, Hasenfilet, dass man dass man das trocken reifen lässt. Wie lange war das? Eine Woche oder war das jetzt länger?
Ich glaube, eine Woche kommt ganz gut hin. Der Jäger kam mit den Hasen und die Hasen wurden dann garantiert nochmal, naja, doch eine Woche passt schon. Also ich kann jetzt nicht sagen, wie lange es beim Jäger schon hing. Die waren jetzt nicht gestern geschossen und heute ausgeliefert. Ja. Ich glaube, die hingen da mindestens schon 3-4 Tage. Also eine Woche wird es mindestens schon gewesen sein. Ja.
Und die hängen, reifen das Fleisch selber?
Ja.
Ah, wow.
Ja. Also das ist übrigens auch eins der Konzepte. Tiere werden im Ganzen gekauft und auch im Ganzen verwertet. Bei so kleinen Tieren wie im Hasen ist das relativ einfach und überschaubar, weil du einfach nur eine begrenzte Anzahl von wirklich gut verwertbaren Teilen hast. Der Rest landet in wirklich lange kochenden Fonds und gibt da einfach seinen Umami-Geschmack weiter. Aber es hängt da zum Beispiel im Reifeschrank dann ein ganzes Schwein oder jetzt aktuell hatten sie ein ganzes Rind und dieses Rind wird eben über Monate dann verbraucht und kontrolliert gereift. Ja. Und wenn halt eine Komponente weg ist, dann ist die weg, dann gibt es davon eine andere. Und das, Felix formuliert es auch so, das muten wir unseren Gästen auch zu, dass sie gemäß dieses Nose-to-Tail-Ansatzes eben auch mal Innereien bekommen oder vermeintlich unpopuläre Fleischstücke. Dazu gehört auch eine gewisse Portion Mut. Aber so wie ich das in den 2 Wochen jetzt kennengelernt habe, haben die Menschen, die dort essen gehen, in Summe, im Schnitt eine sehr große Offenheit, ja, dem gegenüber. Weil wo kriegst du in einem Sterneladen schon mal Herz einfach so serviert? Vielleicht auch einem Tartar und Co. Es wird angekündigt. Klar gibt es einige Leute, die das dann nicht schaffen, weil sie vielleicht nicht so nah an dem ganzen Thema Food dran sind und sich auch nicht so einfach überwinden können, mal neue Erfahrungen zu machen. Aber das Team mutet den Gästen zu, sowas zu essen und verlangt auch ein gewisses Maß an Offenheit ab, Offenheit gegenüber kulinarischer Kreation.
Finde ich super.
Ich
Super,
auch. Ich auch. Und wo findet man das schon? Und sowas möchte ich viel öfter haben, dass mir wirklich was Neues, was Ungewöhnliches auf den Teller gezaubert wird und dann gern auch noch mit so einem positiv besetzten Beispiel wie Nose to Tail.
und es sieht ja also so aus, es gibt ein Menü am Abend und du kannst maximal noch wählen vegetarisch. Also du hast sonst keine Optionen oder wie sieht das aus?
Nee, du hast keine Option. Es gibt genau dieses eine Menü. Und dieses Menü ist jetzt per se auch nicht vegetarisch ausgelegt. Wenngleich man sagen muss, dass das Menü schon überwiegend auch vegetarisch funktioniert. Ja? Einfach weil die Küche hier in Franken erstmal, was man kennt, zwar fleischlastig ist, historisch aber gar nicht so fleischlastig konnotiert ist. Ja? Also man kennt ja aus Franken hauptsächlich die Braten, Schäuferle, Bratwurst, also muntere Fleischgedresche, aber es gibt drumherum ja auch viel Gemüse. Und Fleisch war früher Luxus, also es war nicht immer so. So, du kannst, wenn du reservierst, jederzeit angeben, ob du Unverträglichkeiten hast, irgendwelche Allergien oder auch, ob du vegetarisch essen möchtest. Und wenn das vorher abgefragt und auch angegeben wird, ist es auch kein Problem für einen Vegetarier, ein gutes Menü, ein gutes vegetarisches Menü, auf einem hohen Qualitätsstandard zu servieren. Ja. Was mich gleich zu einem anderen Punkt bringt, können wir vielleicht aber auch später drüber reden, je nachdem, wie es dir passt. Was es bei mir schon auch noch angestellt hat, mit mir dieses Praktikum war, mal zu hinterfragen, wie ich mich als Gast eigentlich allenthalben verhalte und was ich teilweise Küchen zumute, wo ich mir denke, na, das macht doch für eine Küche keinen Aufwand. Also, ganz konkret, es wird am Tag der Reservierung abgefragt, gibt es denn Vegetarier, gibt es Unverträglichkeiten. Am Tag der Reservierung selbst, also wenn die Leute ins Restaurant kommen, wird vorher nochmal nachtelefoniert und abgefragt, ob irgendwelche Unverträglichkeiten sind oder alle Leute alles essen. Es ist unglaublich, wie oft da dann die Antwort kommt, ja, nee, 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 alles gut, kein Vegetarier dabei, nee, keine allergischen Geschichten. Und dann sitzen die Leute im Restaurant und Service kommt zurück wie, ja, da haben wir jetzt an dem Tisch doch 2 Vegetarier. Und was dann in der Küche abgeht, das ist halt mit nichts zu beschreiben. Es setzt so einen Laden dermaßen unter Stress. Und das Krasse an der Geschichte ist, man hat da 30 Gäste und zwei oder einen, der nicht in der Lage war, es vorher anzuzeigen. Nochmal, bloß, dass wir uns richtig verstehen. Es ist überhaupt kein Problem, ein vegetarisches Menü bereitzustellen. Ja, ich möchte es bloß mal betonen an der Stelle, wenn man es vorher anzeigt. Und dann plötzlich konzentriert sich in der Küche alles darauf, in der Kürze der Zeit noch schnell für den Vegetarier, für diese eine Person, ein über die Maßen gutes Erlebnis zu fertigen. Unterbewusst und unbewusst passiert natürlich Folgendes. Dadurch, dass die Konzentration auf den einen shiftet, geht sie von den 29 anderen Gerichten weg.
Ja.
So. Und das kann es eigentlich nicht sein.
Also unter uns. Normalerweise wäre es halt so, dass ihr den ganzen Tag Zeit gehabt hättet und dass dieses Erlebnis vorbereiten könntet, wie die anderen auch, ohne Stress.
Ja.
Ja. Ja.
Das ist. Und dann geht der Stress in der Küche los, weil du weißt ja, Vorbereitung ist alles, Mise en place und so. Ja. Und das hat halt für diese vegetarischen Gerichte nicht stattgefunden. Und auch die vegetarischen Gerichte sind jetzt ja nicht so wie andernorts, naja, dann gibt es halt Beilagen, sondern die folgen ja einem Konzept. Mhm. Und einen geräucherten Sellerie als Ersatz für den Stör machst du halt nicht innerhalb von 2 Sekunden. Ja? Mhm. Und es soll frisch auf den Teller. Ey, da ist ein Mann in der Küche abgestellt oder eineinhalb, die sich dann um nichts anderes kümmern bis zum Dessert.
Ja, das ist.
Und da habe ich mit Felix halt viel diskutiert darüber. Natürlich ist man Dienstleister, natürlich möchte man da auch entgegenkommen. Das ist auch nicht das Problem. Und jeder dort, und ich glaube auch jeder in anderen Restaurants, ist mehr als geneigt, alles zu tun, was in der Macht steht, um ein gutes Erlebnis hinzubekommen. Nur was mich wirklich gestört hat, war diese, wie soll ich das sagen? Also, ich muss ein bisschen aufpassen auf die Sprache, weil es mich echt teilweise aufgeregt hat.
Selbst die Selbstverständlichkeit.
Mit denen diese Änderungswünsche, sind ja nicht mehr nur Vegetarier, sondern ja, da können sie ja die Beilage weglassen, dann machen sie mir was anderes dazu. Wie selbstverständlich, teilweise schon arrogant und anmaßend das vorgetragen wird. Und umgekehrt, wenn etwas nicht geht oder eine Änderung dann vielleicht mit einem Aufpreis bedacht wird, weil es Aufwand macht, ne? Damit Unverständnis aufgenommen wird, finde ich schon sehr besorgniserregend, wo ich mir dann immer wieder denke, mein Gott, Uwe, wie hast du dich bisher denn eigentlich als Gast in Restaurants verhalten? Warst du da immer korrekt und solltest du da nicht einfach mal überdenken, mit welcher Einstellung und selbstverständlichen Erwartungshaltung du Servicepersonal und den Köchen dann auch entgegentrittst? Also das hat bei mir maßgeblich einen Denkprozess freigesetzt, weil ich eben gesehen und erlebt habe, was es für eine Küche bedeutet. Es ist halt nicht dieses aus dem Ärmel schütten, es ist alles fertig und da kann man drauf reagieren, sondern es ist purer Stress, der erstmal zu Lasten von allen geht. Und das finde ich zweifelhaft, ja, wo ich mir auch nicht sicher bin, ob man das immer bedienen muss.
Ich hatte das gleiche Erlebnis, nicht auf dem Niveau, aber ich habe vor mehreren Jahren einfach auf einer Hütte Burger verkauft und ich hatte 2 oder 3 Burger, die ich verkauft habe, von der Sorte her, und es ging dann auch mit Sonderwünschen. Also ich war in der Küche und musste die Sonderwünsche bearbeiten, und das ist ja jetzt ein Produkt, was recht schnell zubereitet ist, aber man ist so in einem Trott drin, und ich bin nicht gelernt, wie ich gemerkt habe, einfach blöde Tomaten daran wegzulassen, wie kompliziert das ist. Also da hat es für mich schon angesetzt, wo ich dachte, boah, Sonderwünsche, das ist ja der absolute Horror in einem Restaurant. Gerade wenn du Samstagabend essen gehst und du hast ein Restaurant voll mit 80 Leuten.
Ja.
Da hat es bei mir schon angefangen zu klicken, und ich dachte so, boah, da musst du echt, überlegst dir, ob du das wirklich brauchst, diese Sonderwünsche. Ja. Das ist halt, ja, Stress.
Ja, es sind Profis, du bist im Dienstleistungsgewerbe, also musst du damit ein Stück weit umgehen. Und das machen die auch mit einer Bravour und mit einer Ruhe, die mich halt überrascht hat, weil ich war überrascht, was es für einen Stress generiert, aber umgekehrt habe ich die Jungs dann halt auch immer als perfekte Dienstleister erlebt, ja. Mhm. Ja, das machen wir, das kriegen wir schon irgendwie hin. Ja. Nee, der braucht ein gutes Erlebnis. Ja, dann dauert es halt ein bisschen länger, aber sowas, denke ich, ließe sich vermeiden. Wahrscheinlich nicht immer. Und wenn sich's nicht vermeiden lässt, dann hätte ich gern mehr Bewusstsein bei den Gästen, bei den Menschen draußen, was es bedeutet.
Ja.
Ja. Und dann vielleicht auch ein Abwägen, naja, wenn ich vorher die Chance verpasst habe, irgendwie es selber anzuzeigen, muss ich dann auf eine Alternative in jeder Ausprägung auch tatsächlich bestehen, oder kann ich dann so einem Restaurant auch entgegenkommen und sagen, ja, war ein bisschen meine Schuld. Ich weiß, ihr habt mich 2-3 Mal gefragt. Ich freue mich, wenn ihr irgendwas hinbringt, aber ist auch völlig nachvollziehbar, wenn ihr jetzt nicht hier den Fokus komplett auf mich legen könnt, wenn das Restaurant voll ist.
Ich glaube aber nicht,
dass diese Einstellung, das wünsche ich mir einfach vermehrt.
Ja, ich glaube, selbst wenn aber jemand mit dieser Einstellung kommt, würde Felix nicht hingehen und sagen, ja gut, dann starten wir einen Gang zurück. Ich glaube, das ist einfach dann der Anspruch dann auch. Diese, wie er sagte, das Erlebnis muss für den Gast stimmen. Ich glaube, da kommt man auch nicht runter.
Das machen sie auch nicht, ja. Das hat mich ja so frappiert zu sehen, welcher krassen Dienstleistermentalität sie dann, Professionalität sie an die Sache rangehen. Ich fand den Umstand nur so krass einfach. Ja. Konnte auch nicht umhin, um mit dem Felix darüber zu reden und das zu besprechen. Natürlich ist das ein Thema, das sehen die Jungs auch, aber diese Professionalität und dieses Selbstverständnis, dem dann zu begegnen und ein gutes Erlebnis zu schaffen, fand ich echt krass. Also da habe ich einen riesen Respekt. Weil du es vorhin gerade erwähnt hast, in so einem Konstrukt wie im So-Sein in der Küche hast du jetzt ja kein à la carte. Mhm. Das heißt, ich wusste ganz genau, der Gang ist durch, jetzt kommt der nächste, ich kann mich da irgendwie auf die Komponenten, die ich verantwortet habe, konzentrieren. Ich sag dir jetzt ganz ehrlich, à la carte, Restaurant bumsvoll, Postenküche, Respekt. Ja. Ich würd's nicht machen wollen. Ja. Ich würde es nicht machen wollen.
Ich glaube.
Also vor den Leuten, die das jeden Abend reißen und dann vielleicht auch in einer krassen Qualität, Respekt, da ziehe ich den Hut. Da weiß ich auch, wo ich sage, okay, bis hierher komme ich irgendwie ganz gut mit, aber nicht weiter. Also das finde ich den Wahnsinn.
Ja. Wahnsinn. So, wir haben jetzt über den Prolog gesprochen, das ist also diese quasi diese fünf Gänge, die kleinen Amis Girl trifft es halt nicht, ne? Aber es ist ein sehr schönes Konzept aus fünf regionalen und dann
mehr oder weniger, ja.
Dann kommt dieser Bruch zum Hauptgang, oder Bruch ist auch das Falsche. Brot und Butter. Ein Riesenthema, fand ich Wahnsinn. Wie du das Ganze beschrieben hast. Ich hatte es vor meinen Augen. Erzähl was dazu. Brot und Butter.
Brot und Butter. Ich finde es erstmal auch total mutig für ein Sterne-Restaurant, einen Gang als Brot und Butter zu beschreiben. In anderen Restaurants bekommst du Brot und Butter einfach allenthalben dazu. Hier ist es wirklich ein zelebrierter Gang und auch irgendwie eine Hommage an die Backkunst und an den Genuss von gutem Brot. Und ich glaube, über gutes Brot brauchen wir jetzt nicht mehr reden, wie selten das geworden ist, etc. Und wer schon mal wirklich hausgemachtes Brot mit einer extrem langen Teigführung noch leicht warm genossen hat, der weiß, dass man irgendwie nicht viel dazu braucht, außer vielleicht noch eine gute Butter, um einen ganzen Abend aufgeräumt zu sein. Und das schaffen sie halt. Also der Stefan Frank, der Patissier, hat die Brotbackkunst nach meinen Maßstäben da einfach komplett im Griff und schafft da tolle, tolle Werke. Was er also tut, ist, er backt ein Sauerteigbrot und vermischt dieses Sauerteig mit unterschiedlichen Mehlen. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, da wandere ich auf immer noch verdammt viel Halbwissen, weil das ist eine Materie, die habe ich nicht ansatzweise durchdrungen. Und ich muss auch zu meiner Schande gestehen, den Sauerteig, den sie mir zum treuen Hegen und Pflegen mitgegeben haben, den habe ich gnadenlos irgendwie getötet. Ja,
nein.
Also ja, ich bin kein Bäcker, zumindest noch nicht. Aber was mich da so fasziniert hat, sie haben eine 65-stündige Teigführung und backen jeden Tag das Brot frisch. Und je nach Saison setzen sie auch unterschiedliche Zutaten noch zu, also machen ein Brot mal reichhaltiger im Winter, auch mit vielleicht leicht vergorenen Birnemaischen, die sie irgendwie zusetzen.
Auch was halt noch mal einen, auch, oder?
Wenig. Aha. Wenig, also sie arbeiten da eher wirklich mit auch fermentierten Komponenten oder vergorenen Komponenten, die sie zusetzen. Oder im Sommer dann eben leichteren Teigen, die nicht so ganz schwer sind, also dann eher noch luftiger, um das Menü dann nicht so zu überfrachten oder generell die Ausrichtung zu unterstützen. Also du hast immer mal wieder so ein bisschen Nuancen in dem Teig. 65 Stunden Teigführung. Das Backen läuft eigentlich jeden Tag den ganzen Tag. Also das Brot wird auch zweimal in den Ofen geschoben, einmal angebacken. Und dann kurz vorm Servieren nochmal richtig aufgeknuspert, was so diesen Effekt hat, dass die Kruste so richtig krass kracht und entsteht. Und dann gibt es diese kleinen Bläschen und es ist einfach nur geil. So, und dazu servieren sie selbstgemachte Butter. Und das ist eine eine Butter aus fermentierter Sahne. Also Sahne wird mit Joghurt versetzt, quasi eine Sauerrahmbutter. Dann wird das Ganze 48 Stunden fermentieren gelassen. Dann wird diese Sahne in Standard-Küchenmaschinen, das sind halt literweise, ja, da laufen diese Maschinen tagelang, zu Butter geschlagen. Die übrig gebliebene Buttermilch wird eben aufgehoben und auch für andere Dinge, zum Beispiel eine Saftbegleitung, verwendet. Dann wird die Butter nochmal reifen gelassen über 2 Tage, dann gewaschen und dann kommt sie eben in die Lagerung. Der Vorteil, wenn du Butter so herstellst und sämtlichen flüssige Bestandteile aus der Butter entfernst und auch fermentierte Basis nimmst, ist, die wird dir so gut wie nicht mehr ranzig. Also du kannst die ewig lange lagern, und sie schimmelt nicht.
Was heißt
Ja.
Butter waschen? Oder was heißt...
Was du machst, ist, wenn die Butter geschlagen ist, dann hast du zwar eine grundsätzliche Trennung in Buttermilch und die festen Bestandteile, also die
Aha.
Butter. Aber innerhalb dieser festen Bestandteile sind immer noch Reste der Buttermilch eingeschlossen. Und über das Waschen in kaltem Wasser knetest du die Butter, kühlst sie wieder runter in kaltem Wasser, wäscht quasi die restlichen Buttermilchbestandteile raus. Und wenn das Waschwasser nicht mehr milchig verfärbt ist, sondern klar bleibt, hast du eben einen hohen Reingrad, wie sagt man da, Reinheitsgrad der
Okay.
Butter erreicht und die ganzen Buttermilchbestandteile entfernt, was wichtig ist für die Haltbarkeit. Ja. Und du knetest auch die Luft raus, das heißt, die hat keine Lufteinschlüsse mehr. Ist eine recht schweißtreibende Aufgabe. Noch ein Job, also danach hatte ich ganz Körpermuskelkater, aber es waren irgendwie auch so knapp 10 Kilo Butter, die dann halt geknetet werden ab 22:30 nachts. Und es sind so dann die besonderen Erlebnisse, die ich glaube ich auch nie vergessen werde, ja.
Ich fand dieses Zelebrieren vom Brot, du hast geschrieben, dass dann wirklich, ich weiß nicht, ist der Patissier selber, der das Brot anschneidet? Also, es ist ein Tisch, wo ein Spot drauf gerichtet ist, wo dann
Ja.
wirklich dieses Brot auch wirklich im Rampenlicht steht und
Ja.
dann halt angeschnitten wird. Ne? Also.
Ja. Also, das machen sie schon sehr gut, aber jetzt auch nicht zu überkandidel, das ist schon noch im Rahmen.
Ja.
Die Idee dahinter ist einfach, diesem Lebensmittel, und Brot ist ja wirklich im wahrsten Sinne der Bedeutung eins der Lebensmittel schlechthin, dem guten Brot die Bühne zu verleihen, die es eigentlich verdient.
Ich finde es
Punkt.
sogar noch mal schöner, wie sie es machen, weil gerade in den ein oder anderen Sterne-Restaurants hast du ja mittlerweile einen Wagen, wo dann Brot kommt, wo du dann wählen sollst aus 15 verschiedenen, auch qualitativ sehr hochwertigen Broten und Brötchen und allen möglichen Gebäcken. Aber ich finde gerade, das dann wirklich so pur zu präsentieren mit einem Brot, eine Butter und es ist wirklich alles 100% handgemacht.
Ja.
Dann noch mal ein ganz anderes Statement.
Es passt einfach in diese Philosophie. Also Philosophie vom So-Sein ist jetzt ja nicht hier viel Shishi und Aufhebens auf dem Teller zu machen, Plating etc., sondern relativ puristisch Sachen für sich sprechen zu lassen und immer über die Produktqualität zu gehen. Schon ordentlich zubereitet in guten Kombinationen, aber Produkte können theoretisch auch alle für sich stehen. Und das schaffen sie eben mit diesem Brotgang, mit diesem zelebrierten Brotgang, meiner Meinung nach sehr.
Du hast es eben schon mal angesprochen, was ich auch eine sehr schöne Geschichte fand, eine Saftbegleitung.
Ja.
Also zum ganzen Menü, kannst du eine Saftbegleitung bestellen.
Ja, also es gibt klassisch natürlich eine Weinbegleitung, die über den Sommelier ausgewählt und im Pairing dann empfohlen wird. Aber eben auch eine antialkoholische, die jetzt nicht nur besteht aus Wasser, so wie du es dann sonst oft als Alternative hast, sondern aus selbstgemachten Säften. So. Und jetzt rein konzeptuell ergeben sich da natürlich für den Koch nochmal ganz andere Möglichkeiten, ein Konzept eines Ganges weiterzutreiben. Also konkret gab es da einen Entengang. Konzeptuell alles von der Ente, Tatar, Haut, das Filet und Konsommee aus eben den Karkassen. Und was passt zu einer Ente? Klassisch, naja, Apfel, Zwiebel, Beifuß. So, Auf dem Teller hast du weder Apfel noch Zwiebel noch Beifuß gehabt, sondern noch kohlige Aromen dazu. Und im Glas dann eben die Weiterführung, die konzeptuelle Apfelsaft, einmal aus unreifen Früchten und einmal aus reifen Früchten. Und dann Zwiebel in Form von Röstzwiebelöl. Und Beifuß wurde beim Entsaften einfach mit zum Apfelsaft gegeben, was dem Ganzen so ein relativ, wie soll ich sagen, ehrliches Beifußaroma gibt. Ja? Also nicht so ein Hauch, sondern schon ein bisschen auf die Mütze. So, und das konzeptuell einfach zusammengebracht und weitergespielt, verlängert so ein Menü über den Teller hinaus und sorgt einfach für eine unglaublich gute Passung zwischen Getränk und dem Essen selbst. Kritiker sagen, naja, diese Säfte sind halt schon sehr reichhaltig und ich war ganz schnell sehr, 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 sehr satt. Ja, die Gefahr ist da, das haben sie auch erkannt, glaube ich, und berücksichtigen das, dass ihre korrespondierenden Säfte in Summe per se eher leicht sind. Aber du kriegst zu jedem Gang so 0,1, 0,1, 1,5 an Saft dazu, wo ich sage, es geht schon.
Ja, ich denke auch, das kannst du ja immer noch auch über die Menge steuern.
Eben.
Wenn du diese kräftigen Aromen und diesen dickeren Saft brauchst dazu, dann machst du halt einfach weniger, ne?
Also. Hat ja jeder selber in der Hand. Ich finde einfach nur kreativ-kulinarischen Ansatz das super spannend, nicht beim Teller aufzuhören, ja, sondern beim Getränk dann weiterzumachen und das Konzept weiterzuspinnen. Weil man kennt das ja so ein bisschen eigentlich mit Beef Tea, Brühe, die du irgendwie zu einem Fleischgericht dann auch trinken kannst. Das machen ja auch jetzt immer mehr oder sieht man immer mehr Restaurants. Ist da eine schöne Sache. Ja. Und jetzt dieses Jahr wollen sie es eben auch gemischt anbieten. Also für die Leute, die das Beste von beidem haben wollen, eine gemischte Begleitung. Und das muss ich sagen, das habe ich einmal genossen. Das ist für mich so das Nonplusultra, weil du in Teilen wunderbar auf den Punkt korrespondierende Weine kriegst und in anderen Kontexten eben dann diese Verlängerung durch selbstgemachte Säfte hast. Also fand ich für mich persönlich nochmal so ein Learning oder so ein Punkt, wo ich mir denke, naja, da könntest du irgendwie bei eigenen Menüs oder wenn man selber über Dinge nachdenkt, einfach noch viel mehr tun. Ja.
Aber dieses aus beiden Welten, das wäre für mich, glaube ich, auch genau das Richtige, weil ich finde auch wahnsinnig schön, wie Weine zu Speisen passen können, wie also die Arbeit gerade vom Sommelier zusammen Hand in Hand mit dem Koch. Ja. Aber bei den Säften ist es halt auch nochmal, wie du sagst, ist der verlängerte Arm vom Koch dann einfach nochmal aus dem Teller raus. Ja, das würde mir auch, also ich müsste auch, glaube ich, beides haben.
Was man halt gleich wieder dann auf der anderen Seite hat, ist der Aufwand. Ne? Also so ein Saft ist halt nicht irgendwie mal zusammenmischen, sondern konzeptuell hast du eigentlich immer eine Komponente süß und eine Komponente sauer. Und sauer generierst du jetzt entweder über Unreifes oder über Fermentiertes oder über Essigzusätze. Mhm. So, und sobald du irgendwie eine Fermentation mit reinbringst, brauchst du zeitlichen Vorlauf, musst das Ganze hegen und pflegen. Dauert einfach.
Ja.
So, und dann wird alles frisch entsaftet. Also ein Tag in meinem zweiwöchigen Praktikum bestand daraus, dass ich an für sich, naja, ich glaube, es waren 6 Stunden nur entsaftet habe. Und da weißt du danach schon, was du getan hast. Ja, man muss halt sein. Punkt.
Wie machen die das mit, also du hast gesagt, vollreife und auch unreife Früchte. Ja. Wird das konserviert oder wie macht man das dann oder kriegt man diese zwei Zustände dann in der jeweiligen Jahreszeit auch noch?
Also jetzt im Winter war es so, unreife Früchte zu bekommen, war komplett schwierig. Sie hatten einfach selbstgelagerte Äpfel. Aha. Aber jetzt auch nicht, weißt du, dieses Restaurant ist in einem alten Haus. Dieses Haus ist 200, 300, 400 Jahre alt, war früher ein Bauernhof, hat einen alten Gewölbekeller. Und früher war die Bausubstanz ja so, dass es Lagerkeller waren, die natürliche Umgebungen hatten, Temperaturumgebungen, auch Luftfeuchtigkeit, wo du viel lagern konntest. Darfst du jetzt im professionellen Kontext nicht. Das heißt, du brauchst natürlich eine Kühlung und eine Lüftung etc. ist alles drin. Aber sie lagern die Sachen halt in Teilen selbst. Äpfel können sie also einfach nutzen, haben sie noch. Aber unreife Äpfel kriegst du halt nicht mehr.
Ja,
also hast du immer irgendwie eine fermentierte Komponente oder was Saures. Jetzt bei dem Apfelsaft, glaube ich, war es irgendwie Quitte oder so, was zugegeben wurde als Saft.
Ja.
was dann im Sommer entsaftet und konserviert wird. Da gibt es ja wieder die Möglichkeiten. Also so kannst du es vorhalten. Ja.
Ja.
Und ansonsten ist es im Winter, gerade wenn wir über Karotte und andere Dinge reden, einfach die Fermentation, die die Säure, die Milchsäure reinbringt. Das ist halt eine Mischung aus Karottensaft und fermentiertem Karottensaft.
Und wer entwickelt die Säfte? Ist das dann der Sommelier auch oder ist das der Koch, der die Säfte reinmacht?
Also der Felix Schneider ist schon kreatives Mastermind.
Aha.
Der die Vision sehr stark verkörpert und verinnerlicht und der einfach auch über die Jahre jetzt nicht nur, so wie ich das erlebt habe, sein Kochwissen perfektioniert hat. Er war ja vorher auch schon als Chefkoch in einem Sterneladen in Nürnberg gewesen und da maßgeblich für den Stern verantwortlich. Der auch ganz, 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 ganz viel Wissen zusammengetragen hat, eben über die Verwertbarkeit von Obst und Gemüse, Essbarkeit von verschiedenen Pflanzenteilen. Also ich habe mir immer gedacht, der hat ein halbes Botanikstudium irgendwie hinter sich oder Biologiestudium. Aber das ist halt auch ein im positiven Sinne Verrückter, der sich dann mit solchen Sachen intensivst beschäftigt, viel Feldforschung betreibt, viel ausprobiert und einfach jahrelang Erfahrung jetzt hat und mit dem Konzept des So-Sein diese Erfahrung eben losgaloppieren lassen kann. Gleichermaßen hat er dahinter mit dem Thomas Prosiegel und dem Stefan Frank einfach ein Team, die diese kreativen Visionen aufnehmen, umsetzen und auch kontinuierlich mit eigenen Ideen dann verbessern und nach vorne treiben. Also ich habe das als ein sehr, sehr harmonisches Team erlebt. Deine Frage zu beantworten, Säfte kommen von den Köchen und nicht vom Sommelier.
Ah, okay. Gerade die Frage, weil du gesagt hast, sind zu dritt.
Ja.
Sind die zu dritt allein? Haben die sonst noch eine Küchenhilfe oder außer Nö. Dich gehabt?
Nö.
Wow. Spülhilfe, nix? Die machen alles selber?
Also wenn der Laden ganz, ganz, ganz voll ist, dann holen sie sich punktuell Unterstützung dazu. Also gerade auch im Service oder beim Spülen. Aber das Konzept ist da schon, da packen alle an.
Wow.
Also der Chefkoch spült genauso wie der Praktikant. Und die Köche servieren auch. Also es gibt keine Drängung in Service und die Köche an der Stelle. Jeder tut da alles und hilft zusammen. Ja.
Wow.
Das finde ich schon eine beachtliche Leistung. Und wenn man dann noch hinzuzählt, dass eigentlich der Felix Schneider und der Thomas Prosiegel, ich glaube der Stefan auch, dann auch noch viel Zeit damit verbringen, durch die Wälder zu streifen und Zutaten auch selbst zu sammeln. Stichwort Pilze, Stichwort Blüten, Stichwort Triebe, Fichtenspitzen, Douglasien, zig Sachen. Ich habe ja da einen Haufen Zeug kennengelernt, wo ich mir dachte, oh, was ist das? Ah, eine Pflanze. Um jetzt so viel Zeit eben zu bringen, dann fragt man sich schon, wie geht das denn alles in so einem 8-Stunden-Tag? Aber mit den richtigen Prioritäten geht es.
Okay.
Und der Leidenschaft, würde ich sagen.
Ja. Ich würde sagen, wir steigen mal in das Menü ein. Der erste Gang war Forellen, Kaviar, Kohlrabi, Haselnuss.
Ja. Das führende konzeptuelle Element in dem Gang ist der Kaviar, der eigentlich ein Abfallprodukt ist.
Das habe ich gehört und war total überrascht.
Ja, sie machen den Kaviar selber. Also sie kriegen die Fischeier, die quasi in einem lokalen Zuchtbetrieb entstehen, zugeliefert. Und waschen den dann, bereiten den entsprechend zu, dass er verwertbar ist und nutzen den. Ah, und die Geschichte ist tatsächlich die dieses Abfallproduktes, das eben in diesem Betrieb entsteht, wo sie einfach sagen, naja, wir haben eine Philosophie in Host Hotel, wir wollen alles verwerten und sind dankbare Abnehmer und uns kommt es zu Pass, wenn wir sämtliche Produktionsschritte irgendwie auch ein bisschen kontrollieren können.
Mhm.
Und so entsteht dieser goldgelbe Forellenkaviar, der im Mund eine Textur entwickelt, ein knackig ist, wie ich es von einem Kaviar noch nie irgendwie erlebt habe. Also das macht ganz, ganz große Freude. Diese Kügelchen schießen dir durch den Mund und du hast so ein tolles Texturenspiel, eine angenehme Salzigkeit, super.
Also es ist auch wenn ich Kaviar verwende, auch mein Lieblingskaviar, weil er einfach, wie du sagst, die Textur und diese Salzigkeit ist einfach Wahnsinn, diese kleinen schwarzen Kügelchen, die bringen das nicht so wie der Forellenkaviar. Deswegen ist das auch echt mein liebster Kaviar. Den kriege ich hier aber auch im Supermarkt bei uns. Jetzt frage ich, also ist es so, dass dieser Forellenproduzent einfach das für ihn ein Abfallprodukt ist? Oder ist die Aufbereitung so aufwendig? Oder wie kommt es, dass es wirklich ein Abfallprodukt ist?
Das kann ich jetzt zuchtseitig gar nicht genau sagen. Ich denke, ich stelle es mir so vor, dass der Züchter ja viele Gastronomen beliefert und die Fische dann meistens schon küchenfertig ausgeliefert werden. Ja. Und wenn du es küchenfertig auslieferst, dann ist der Rogen ja nicht mehr enthalten.
Ja.
Und für einen Fischproduzenten, der seinen Fokus darauf hat, Fische zu züchten, ist wahrscheinlich der Prozess aus dem Abfallprodukt Rogen dann auch noch verkaufsfertigen Kaviar zu machen, zu groß, sind nicht drauf eingerichtet, etc. Mutmaßung. Und Felix ist eben in Kontakt mit den Leuten und nutzt dann solche Dinge.
Ja. Was macht man denn mit dem? Also ich habe immer gedacht, Kaviar ist halt, wenn man es jetzt vom Stör kennt, aufschneiden, super toll, Qualität, Dose, fertig. So, das ist mein Gedanke zu Kaviar. Deswegen, hast du gesehen, was die damit machen? Oder was?
Ja, ich habe es selber gemacht, aber ich habe dem Felix das Versprechen an der Stelle gegeben, dass ich es darüber nicht schreibe. Und auch nicht verrate. Tatsächlich das Einzige, wo er so ein bisschen skeptisch war und meinte, auch wenn es geht, bitte darüber nicht. Ich würde das einfach gern respektieren.
Ja, klar.
Du hast halt ein paar Arbeitsschritte, bis der Kaviar soweit fertig ist. Ist jetzt nicht besonders aufwendig, aber man muss schon wissen, was man macht. Ja.
Also ist auf jeden Fall schon mal gut zu wissen, dass es nicht aus dem Bauch in die Dose ist, sondern dass es Arbeitsschritte sind. Und das ist mal sehr interessant zu wissen, weil das war mir nicht bewusst.
Wenn du eine gewisse Qualität haben willst, dann musst du dich drum kümmern.
Ja?
Dann die kriegst du nur durch Handarbeit.
Ich dachte, dass einfach ein schöner Fisch schönen Kaviar hat und dass da kein Handwerk mehr stattfindet, weil der Fisch einfach das Handwerk gemacht hat.
Ich kann es dir nicht pauschal beantworten, wie es anderswo gemacht wird. So wie ich es da halt erlebt habe, ist es durchaus nachvollziehbar, dass nochmal Hand angelegt werden muss. Deswegen würde es mich nicht wundern, wenn es bei anderem Kaviar genauso ist.
Ich werde mich damit mal auseinandersetzen. Sehr spannend.
Tut mir total leid, aber das
ist völlig in Ordnung.
Versprechen, das möchte ich einfach respektieren.
Nee, ist völlig in Ordnung. Aber es reizt mich schon, mich darüber weiter zu informieren, weil ich da so ein falsches Bild von hatte.
Ja. Ja, und die anderen Komponenten in dem Gang sind an und für sich alles vom Kohlrabi und Haselnuss. Und Kohlrabi und Haselnuss habe ich mir sagen lassen, klingt so doof, hat der Felix mir erklärt, das ist eigentlich eine ganz klassische Kombination, die super zusammengeht.
Kohlrabi-Haselnuss, oder?
Ja. Kohlrabi-Haselnuss und auch Kaviar. Also das findet man tatsächlich in einigen Publikationen von alten Meistern immer mal wieder als Pairing. Und was sie da gemacht haben, was mich so fasziniert hat mit dem Kohlrabi, sie haben den, ich nenne es osmotisch gekocht, also sie haben ihn, sie haben ihn befreit von dem Grün, einen Topf gegeben, in dem Topf war wirklich eine Handvoll Pfefferkörner drin, auch eine Handvoll Salz und eine Handvoll Zucker, dick.
Geschält oder ungeschält?
Ungeschält. Und durch dieses Salz-Zucker-Gemisch ergibt sich ein osmotischer Druck, wo quasi zwischen dem Kohlrabi und der Umgebungsflüssigkeit ein Austausch stattfindet. Mhm. Geschmack geht in den Kohlrabi rein, Wasser ein bisschen raus.
Okay.
Ja, ohne aber den Geschmack tatsächlich des Kohlrabis in Wasser zu verkochen, so wie wir das ja von Spargel kennen, was jetzt dann wieder vor der Tür steht, wenn Leute ihren Spargel in Wasser versenken. Das hast du da halt nicht. Und wenn du das so machst und ordentlich viel Pfeffer zusetzt, dann hat der Kohlrabi, du kochst ihn dann 4-5 Stunden, also wirklich ganz, ganz, ganz lang, hat dann eine komplett weiche Textur und einen pfeffrigen Geschmack. Und was dann passiert ist, du schälst den, schneidest ihn in Scheiben zum Ausstecher und dann runde Formen ausgestochen und der kommt zusammen mit einer dünn aufgeschnittenen rohen Kohlrabi-Scheibe, Haselnusscreme, geriebenen Haselnüssen und dem Kaviar und zur frittierten Kohlrabi und Julienne vom Kohlrabi-Bratblatt auf dem Teller.
Ist der nicht total zerkocht nach 4-5 Stunden?
Nee, dadurch, dass der in der Schale ist und du quasi ja diesen osmotischen Druck aufbaust, behält der innen seine Form, also der ist nicht matsch, der ist schon sehr weich. Also wenn du Druck ausübst, kannst du ihn schon deformieren. Aber die Schale ist zum Beispiel noch sehr spannend. Widerstandskräftig. Ja.
Okay.
Genau. Ja, und das war auch eine meiner Lieblingsaufgaben, Haselnüsse reiben. Also, man hört die Ironie. Wenn man für 30 Leute Haselnüsse reibt, das war der Praktikantenjob par excellence. Aber
musstest du auch schälen? Musstest du sie auch schälen oder nur reiben?
Nur reiben.
Okay. Sei doch froh.
Nur reiben. Ja.
Okay.
Ja. Hat mich, glaube ich, so sämtliche Fingernägel und Kuppen gekostet.
Autsch. Ja. Das wollte ich dich eh fragen. Gab es eigentlich schlimme Verletzungen? Hast du dich in der Zeit schlimme Verletzungen zugezogen? Brandwunden?
Schnitte? Nee, nicht schlimm. Also meine Hände sahen nach den 2 Wochen wirklich deutlich mitgenommen aus, weil ich bin ja sonst eher so ein Schreibtischtäter, ne?
Ja, okay.
Und also ich hatte eine Menge Brandwunden. Solche Wunden, wenn Fett spritzt. Dann ja. Vor allem an den Fingerkuppen neben dem Nagel so kleine Ritzer, weißt du schon, diese angenehmen, die immer dann wehtun, weil du ständig mit Säure etc. Ein paar Fingernägel weniger. Aber es war noch im Rahmen, ja.
Okay. Sehr gut.
Das ging noch.
Ja. Ja, der kommen wir zum zweiten Gang. Topinambur, ja. Endivier und Verjus. Wie geht's aus? Verjus ist richtig, oder?
Ja, ist richtig.
Okay. Ja.
Ein komplett vegetarischer Gang. Hauptrolle Topinambur, also diese alte kartoffelähnliche Knolle mit sehr viel Süße.
Ist das eine Wurzel von der Sonnenblume? Ist es richtig oder falsch?
Ich glaube, es ist nicht die Sonnenblume, sondern der sonnenblumenähnlichen Blüte.
Du hast recht, ja. Genau.
Die Wurzel selber ist sehr süß, enthält viel Inulin und ist damit auch super für Diabetiker eigentlich geeignet, weil sie kein Zucker enthält, sondern eben Inulin. Was wohl auch, jetzt bringe ich es nicht mehr ganz zusammen, Insulinspiegel irgendwie
senkend,
genau.
Ja.
Was früher wohl auch gang und gäbe war als Nahrungsmittel für Diabetiker. Und die Knolle, die ist jetzt relativ vielseitig einsetzbar. Und für das Konzept für den Teller war es eben, einerseits ein Topinambur-Stroh herzustellen. Das heißt, die rohe Topinambur wurde geschält, gerieben und das Geriebene frittiert. Und wenn man das lang genug langsam in Öl frittieren lässt, dann wird das dunkelbraun. Schönes hellbraun. Schaut wirklich schön aus und ist total crunchy.
Ja. Habe ich schon mal super Chips draus gemacht.
Ja. Ja. Kannst du dann wunderbar drüber streuen. Dann Püree und die Knolle auch geschmort mit viel Pfeffer, Salz, Zucker, Öl. Und dazu eben diesen geschmorten Endiviensalat. Und geschmorter Endiviensalat war auch so eins dieser Aha-Momente aus dem So-Sein. Man kann mit Salat halt mehr machen als nur anmachen und das Salat essen. Du kannst viele Salatknollen wunderbar schmoren und als Gemüse verwenden. Habe ich eigentlich auch mal gewusst, war mir nur nicht so geläufig, dass es oder uns so geil schmeckt. Ja.
Ja.
Und die Säure kommt eben durch Verjus, also den Saft unreifer Weintrauben.
Den hatte ich jetzt auch im letzten Jahr erst kennengelernt, bei einer Winzerin, Julia Bertram. Ich glaube, die haben wir zusammen auch schon mal irgendwie auf dem Foodcamp gesehen.
Ich glaube, ja.
Von, ihr Freund ist in Klingenberg Kellermeister.
Ja.
Und sie hatte den mit auf einem Weinfest. Wirklich ein sehr, sehr, sehr spannendes Zeug. Und gerade, du hast es ja auch geschrieben, als Schorle.
Ja, super.
Alkoholfreie Schorle.
Ja.
Super. Oder halt in Salaten als Essigersatz.
Ja. Oder Soßen. Also du kannst wunderbar mit dieser feinen Säure, die ist nicht so beißend wie Essig, kannst du wunderbar agieren. Oder eben, wie es das So-Sein nutzt, auch als als Zitrusersatz. Ja.
Also gut. Du hast, glaube ich, bei dem Gang wurde der Verjus erwärmt, an den Teller gegossen. Wie schmeckt das denn erwärmt?
Wie soll ich das beschreiben? Das wie eine säuerliche moderate Brühe.
Aha.
Also hat keine große Salzigkeit, aber auch keine riesige Säure, die dich irgendwie umwirft.
Ja.
Sondern eigentlich einen ganz, ganz harmonischen Geschmack.
Wow.
Besser kriege ich es nicht beschrieben.
Ja, aber es ist, fand ich sehr schön. Also, wie du halt geschrieben hast, erwärmt, war ich echt fasziniert davon, wie schmeckt das?
Ja. Lecker. Nee. Also die Passung auch zu der süßen Topinambur, zu der süß-pfeffrigen Topinambur, die geschmort war, dem crunchigen Stroh und dann diesem gebratenen Endiviensalat mit ein bisschen Zwiebel drin, relativ großen Salzigkeit, war einfach so eine Aromenbalance in diesem Gang, die ich frappierend fand. Also sehr komplett vegetarischer Gang, ja, du vermisst in diesem Gang Fleisch keine Sekunde. Und das ist so geil.
Ja, das ist bei uns auch ein Klassiker, wenn du jetzt Endivien-Salat gemacht hast, mit einem leicht säuerlichen Dressing und dann unter Kartoffelpüree heben. Dann hast du, ist zwar nicht geschmort, aber diese Mischung aus diesem heißen Kartoffelpüree und diesem Salat zusammen, es ist für mich, verbinde ich mit meiner Oma oder auch wirklich Kindheitserinnerung.
Das, geil, Salat, das kann ich auch noch nicht. Kann ich mir super vorstellen, ja.
Ja, ja, das war echt, da habe ich dran gedacht, aber geschmort finde ich dann, also gerade in der Pfanne nochmal angeschwitzt mit Zwiebeln, ne?
War, ja.
Nochmal eine, ja, sehr coole Idee.
Ja, also einfach ein tolles, tolles Gemüse, nicht alltäglich, hochgradig saisonal. Wächst hier in Nürnberg im Knoblauchsland halt rauf und runter der Endiviensalat, also eine direkte Bezugsquelle. Super Gang.
Ja.
Echt ganz, ganz toller Gang.
Beim Topinambur, hast du die Schalen, habt ihr dann auch noch mal gedörrt?
Ja. Und ja, im Prinzip kann man sagen, Schalen landen entweder im Fond, aha, in dem großen, großen Topf, da kann man sich reinsetzen, da kommt alles rein, was irgendwie Sinn macht für eine Konsommee. Oder aber sie werden getrocknet. Der Automat habe ich mir dann auch direkt zugelegt, weil ich es so eingängig fand, den Nutzen. Und dann kannst du aus diesen Schalen so eine Art Auszug machen, wie ein Tee. Und das wieder nutzen, um Säfte zu aromatisieren, Speisen zu aromatisieren, Soßen zu aromatisieren. Also einfach einen vielseitigen Einsatzzweck.
Das fand ich auch ein sehr schönes Konzept. Das hast du aufgeschrieben, mit sich selber würzen. Also das, ja, Zutaten mit sich selber würzen, was ja dann genau eigentlich das auch wäre, wenn du jetzt in dem Gang den Topinambur, habt ihr den da wieder verwendet, diesen Auszug vom Topinambur, oder an der Stelle jetzt nicht?
Nee, der wurde dann verwendet für einen Saft. Das bringe ich aber nicht mehr ganz zusammen, wie da die Rezeptur war. Das sich selber würzen passiert eben häufig, ja, Schwein mit Schweineleber, getrocknete Schweineleber oder der geräucherte Sellerie mit Salzsellerie. Solche Konzepte waren es. Und da ich dann danach auch ein bisschen recherchiert, weil ich von dieser Erkenntnis so begeistert war, nur um festzustellen, dass halt auch schon wieder ein ganz altes Prinzip ist und vielleicht der ausgefuchste Kirche halt gängiges, ja, und nichts Besonderes.
Ja, ich fand gerade diese Leber, getrocknete Leber als Gewürz zu verwenden, um nochmal Gewürze gerade bei Fleisch, also Aroma bei Fleisch rauszuholen. Wahnsinn. Wahnsinnige, ja, Idee.
Ja, super. War früher wohl gang und gäbe, weil wenn du es vergleichst, überall in den verschiedenen Kulturen, egal wo sie ansässig waren, gibt es so eine Komponente. Also Sardinien, Botarga.
Ja.
Ist ja eigentlich nichts anderes vom Prinzip her. Ja. Und das findest du an und für sich in jeder Kultur, dass bestimmte Teile von vorrangig verfügbaren Lebensmitteln getrocknet werden, dadurch ihren Geschmack durch den Wasserverlust intensivieren und als Würzmittel benutzt werden können. Mhm. Salzsellerie ist ja auch nichts anderes. Habe ich jetzt erst wieder ein Video gesehen aus dem Horvat. Der Stefan Frank macht das ja auch genauso.
Was ist Salzsellerie?
Salzsellerie wird ein Sellerie in Salzteig gebacken. Und dann ein Jahr oder so reifen gelassen. Dadurch verliert der an für sich seinen kompletten Wasseranteil, schrumpelt und hutzelt in einer hermetisch abgeriegelten Umgebung, nämlich dieser Salzkugel zusammen, wird also nicht schlecht. Aha. Und kann dann nimmt das Salz auch aus dem Salzteig auf und kann dann eben über Gemüse, Fleisch etc. gerieben werden.
Wow.
So ein Ding, das will ich ausprobieren, ja. Da bin ich verrückt genug, so ein Ding mal ein Jahr lang liegen zu lassen.
Aber das wo stell ich denn?
Super vor. Ja, das funktioniert ja zum Glück im Keller, weil du hast ja den Salzteig, der ist hart, der ist luftundurchlässig, das geht.
Okay. Ja. Das ist super. Nee, kann ich auch noch nicht.
Ja. Musst du mal schauen, da gab es jetzt ein Video die Tage aus dem Horvat, wo sie genau das beschreiben muss.
Krass. Werde ich mir anschauen. Habe ich noch nicht auf dem Schirm gehabt.
Ja.
Da würde ich sagen, wir kommen zum dritten Gang. Entenskonsommé mit Kohltexturen.
Hatten wir vorhin ja schon mal so ein bisschen drüber geredet, gerade auch in der Verlängerung mit dem Apfelsaft. Konzept dahinter war alles von der Ente. Ein Tartar war jetzt also nicht nur Entenbrust verarbeitet, sondern auch Herz, Leber, Mägen. Hat dadurch natürlich ein sehr intensives Aroma. Wenn wer schon mal Herz und Mägen etc. gegessen hat, wer sich daran getastet hat, der weiß, dass das Aroma spannend ist, ja, viel spannender als so vieles normales Standardfleisch, was man so isst. Das heißt, du musst diesen Tartar auch nicht viel würzen. Also brauchst da keine Kapern dazu, kein anderes Gedöns, sondern einfach diese verschiedenen Fleischgeschmäcker sind sehr puristisches Fleischaroma, muss man mögen, ja. Aber es ist halt auch was nicht alltäglich da ist. Und Klammer auf, auch die Enten waren vom Jäger geschossen, also Wildenten, trocken gereift. Und ein paar Tage abgehangen. Also du hast halt einfach sehr konzentrierte Aromen und sehr, sehr mürbes Fleisch. Ja, und das Konzept, das zweite dahinter war dann viele Kohltexturen, also die Blätter von unterschiedlichen Kohl wurden frittiert. Wirsing, Schwarzkohl, was ein geiler Kohl ist, mal by the way, findet man ja viel zu selten irgendwie auf Märkten etc. Was hatte ich? Rosenkohl war noch mit dabei, Kohlrabiblatt. Und dann gab es eben eine Konsommé. Und was ich auch ganz, ganz, ganz spannend finde, Konsommé in sehr konzentrierter Form, also sprich mit einem doppelten Knochenansatz gekocht, hat ja für sich genommen schon ein unglaubliches Umami-Aroma und eine sehr große Intensität.
Was heißt doppelter Knochenansatz?
Das heißt, naja, du machst einen Ansatz mit Karkassen, kaltem Wasser, Gemüse, kochst es auf, lässt es ewig lang kochen. Dann gießt du das Ganze ab und fängst die Brühe auf und machst mit der Brühe anstelle Wasser nochmal einen Ansatz mit Karkassen etc. Machst
Ach,
es quasi
neue
doppelt.
Karkassen.
Doppelter Knochenansatz.
Ah, okay.
Konzentrierst einfach die Aromen. Ist für sich genommen einfach schon geiler Scheiß. Aber was der Felix macht, der röstet Kohl scharf, scharf, scharf an. Also darf deutlich Röstaromen kriegen. Nimmt diesen angerösteten Kohl und lässt den auch wie einen Tee in der Konsommé ziehen. Und der Kohl entwickelt dann, ich krieg es nicht mehr ganz zusammen, ich glaube, es hängt mit der Veränderung der Eiweißstruktur im Kohl zusammen, was in Umami-Aromen resultiert, die dann wieder an die Konsommé abgegeben werden, wodurch dieser Umami-Geschmack intensiviert wird. Ich hoffe, das stimmt jetzt, weil sonst kriege ich vom Felix Nackschellen, wie man Frank gesagt. Das heißt, du bringst einfach noch mehr Geschmack, noch mehr Umami in diese Konsommé. Und das Ding ist halt einfach der Hammer.
Das glaube ich. Heißt der Gang denn jetzt Entenkonsommé mit Kohltexturen? Weil ich habe jetzt überhaupt nicht auf dem Schirm, dass es sich um eine ganze Ente handelte. So von der.
So heißt er, ja. Also
Ah,
es sind
okay.
verschiedene Teile von der Ente da drin verarbeitet. Und auch die Entenhaut, die einfach dann frittiert und als Cracker kennt man ja, mit dazugegeben wird, ja.
Wie war das mit den Mägen? Also ich habe gesehen, dass du die gewaschen hast, gekocht. Oder was hast du mit
Ja.
den, wie hast du die verarbeitet?
Das habe nicht ich gemacht, aber die waren, wie ich es richtig erinnere, schon gekocht und werden dann halt geputzt und einfach zu Tatar klein geschnitten.
Ah, okay. Wie ist das von der Textur her im Mund? Ist das einfach ein bisschen so herzähnlich, ein bisschen fester oder wie würdest du das beschreiben?
Ich erinnere jetzt gar keinen großen Unterschied der unterschiedlichen Fleischstücke, weil der Felix dieses Tartar händisch so fein und gleichmäßig geschnitten hat, dass es ein sehr, sehr, sehr harmonisches Mundgefühl war. Also ich kann mich nicht erinnern, dass irgendwelche festeren Teile herausgestochen wären. Es ist halt nur ein intensives Aroma, Innereinaroma eben. Das wird schon transportiert. Ich kann es jetzt gar nicht sagen. Es ist. Ich habe es pur probiert, was ich mir erinnern. Ist schon weich. Nicht wie Herz, roh. So fester Muskel, sondern ist eher weich. Ja.
Und ihr habt ihr aber da schon, ihr habt die Tiere selber ausgenommen oder habt ihr.
Die wurden schon ausgenommen geliefert. Bis auf die Fische. Fische wurden lebend geliefert.
Genau, da kommen wir direkt zum nächsten Gang, weil da gibt es auch eine sehr schöne Geschichte zu, wie das verarbeitet wird. Stör, gebundener Dashi und Grünkohl.
Ja, das ist auch so ein Ding, wovon ich nicht genug kriegen konnte. Also du musst es dir so vorstellen, du hast eigentlich super viel zu tun an so einem Tag für die Vorbereitung für den Abend, machst dein Mise en place und plötzlich klingelt es und dann steht der Fischer da, so ein Anglerverein, kleiner Züchterverein und bringt dir Lachsforellen und Störe lebend. 10 Lachsforellen, 10 Störe.
Aha.
Und die bringt er in Transportbehältnissen. Das heißt, du kannst sie da nicht drin lassen, weil das wäre nicht gut. Das wäre nicht schön. Ja, wäre Quälerei. Das heißt, du brauchst entweder Anlagen, um die Fische da weiter schwimmen zu lassen, was sie im Restaurant nicht haben, oder du musst sie halt sofort schlachten. Das heißt, mitten in deinem Mise en place krachen dir 10, 12 so große Fische. So, ein Stör ist einen knappen Meter lang. Mhm. Aber ein total genügsames, ruhiges Tier. Den kannst du alleine aus dem Wasser nehmen. Der wehrt sich nicht, der strampelt nicht. Der lässt alles mit sich machen. Das ist überhaupt kein Problem.
Boah.
Lachsforellen ja, sind etwa 40 Zentimeter lang. Und Kämpfer. Da brauchst du 3 Mann.
Boah.
Und das ist, wir versuchen natürlich da auch mit der Schlachtmethode, ich glaube, darauf willst du raus.
Genau.
Das Ganze möglichst stressfrei für das Tier vonstatten gehen zu lassen. Das ist nur mit Lachsforellen echt schwer.
Ja, also die wurden auch nach der Methode Tüten geschlachtet?
Alle Tiere,
ja. Okay.
Das heißt, die Tiere werden betäubt und dann erfolgt ein Stich in das Hirn. Danach wird hinter dem Kopf eingeschnitten und auch die Schwanzflosse abgeschnitten und sofort an der Schwanzflosse ein Draht in das Rückenmark, der Rückenmarkskanal, der dann freigelegt wird, durch diesen Schnitt eingeführt, bis der zu der Stichverletzung, die der Fisch am Kopf hat, quasi wieder herauskommt.
Aha.
So. Das Ganze ist eine japanische Schlachtmethode, was die bewirkt ist. Und dann wird der Fisch danach sofort in eine Salzlake gegeben und blutet aus.
Aha.
Sinn und Zweck des Ganzen ist es, erstmal die Schlachtung möglichst schnell vonstatten gehen zu lassen und durch das Unterbrechen der Nervenbahnen eine Muskelkontraktion, die einsetzt, mit dem Tod zu verhindern. Ja? Und das Frappierende an der Geschichte ist, durch diese Schlachtmethode schlägt das Herz noch ein paar Minuten weiter, obwohl der Fisch schon tot ist. Und dadurch wird das Blut aus dem Fleisch gepumpt.
Mhm.
Das heißt, das Fleisch ist viel fester, hat eine viel krassere Textur später. Und der größte Benefit, du kannst auch diesen Fisch ein paar Tage trocken reifen.
Okay.
Das heißt, danach, nach dieser Zeremonie, der Fisch ist ausgeblutet, dann wird er gesäubert, fertig ausgenommen, sauber gemacht etc. Da folgt ja da alles hygienischen Standards. Wird er einfach ins Kühlhaus bei hermetisch abgeschlossenen Bedingungen abgehangen, einige Tage. Und was? Dieses Fleisch von Fischen, trocken gereift, ist ein ganz, ganz, ganz elementarer Unterschied zu Standard-Schlachtmethoden.
Wow.
Und wenn man sowas mal probiert hat, auch jetzt dann gerne roh, Unterschiede, das schmeckst du, das kannst du sogar fühlen in der Festigkeit des Fleisches. Das ist frappierend.
Wow.
Und da zeigt sich mal wieder, wie Schlachtmethoden einen Einfluss auf eine Produktqualität haben. Mhm. Ja. Und wenn es stressfrei geschieht und schnell, dann auch mit der richtigen Methode, was das für einen Impact hat. Ja.
Ja.
So, und da muss ich wieder sagen, gerade bei diesem Schlachten war einfach so der Respekt und die Ehrfurcht vor dem Tier allenthalben halt zu spüren. Es wurde kaum geredet. Da war eine große Ehrfurcht im Raum. Das hat keinem Spaß gemacht. Ja.
Mhm.
Aber umgekehrt war auch ganz klar so der Punkt, naja, wenn wir schon Tiere verarbeiten, dann müssen wir auch solche Arbeiten selbst am besten durchführen.
Ja. Ja,
das gehört dann einfach mit dazu. Und der Felix hat auch ganz klar solche Standpunkte wie, naja, Er portioniert für den Abend die Fische und dann ist jemand dabei, der unangekündigt keinen Fisch mag, obwohl es auf der Karte stand. Er hat es aber portioniert. Theoretisch nach Gastrorecht, glaube ich, muss es wegschmeißen, ja, wenn es dann schon mal temperiert ist. Da hat er echtes Problem damit. Ja.
Das glaube ich, klar.
Diese Ehrfurcht und diesen Respekt zu sehen, durchgängig, fand ich sehr beeindruckend.
Ja.
Ja, und beim Stör wird dann eben der Fisch portioniert, abgeflammt mit einem Bunsenbrenner und mit gebundenem Dashi. Und der Dashi ist auch gebunden mit Leber und dem Grünkohl serviert. Und dazu gibt es ein Rauchöl.
Die Leber ist vom Stör? Oder welche Leber ist es?
Nee, das war keine Störleber. Das erwischte mich kalt. Es war Leber. Es war Leber.
Okay.
Ja. War keine Fischleber.
Was ist gebundener Dashi? Also Dashi-Fond wahrscheinlich?
Ja, genau. Mit kalter Leber im Thermomix aufgemixt und hat dann eine Bindung zur Folge. Ja.
Ansonsten kannst du noch was zu Dashi sagen, was das Besondere an einem Dashi-Fond ist?
Ja, Dashi-Fond ist eigentlich so das japanische Pendant zu unserer Geflügelbrühe und besteht aus Kombu-Algen, getrockneten Algen. Und Bonito-Flocken, also Thunfischflocken, die, ich glaube, sie geräuchert sind auch und ein rauchiges Aroma haben. Das wird einfach im kalten Wasser einen Auszug davon gemacht und hat dann so ein rauchig-fischiges, algiges Meeresaroma. Ziemlich geile Sache. Im So-Sein machen sie Dashi halt nicht aus Thunfisch, sondern nehmen dafür getrockneten Saibling.
Mhm.
Hat eine ähnliche Aromatik dann dahinter.
Und für die Alge?
Ich glaube, das ist tatsächlich dann auch Alge.
Ah, okay.
Das haben sie nicht, soweit ich jetzt weiß, bin ich mir nicht sicher, wie es war.
Okay.
Aber das ist immer wieder genau bei dem Punkt, wenn es halt nichts adäquat Gutes gibt, um das zu ersetzen, weil die Alge hat einen sehr prägnanten, ist ein sehr prägnanter Geschmacksträger für Dashi, dann benutzen sie das schon auch. Und der Dashi-Fond, den brauchst du eigentlich gar nicht groß abschmecken, weil er schon so viel Umami einfach durch dieses Fischaroma mit sich trägt, dass er dann eben mit der Leber, in der kalten Leber gebunden wird, durch ein Aufmixen einfach. Ja. So wie du mit kalter Butter auch Dinge findest.
Ja. Ja.
Die Leber bringt halt da nochmal eine ganz andere Aromatik rein. Das ist so ein geiles Zeug. Das macht Spaß.
Ja. Du sagtest, das war, glaube ich, in deinem letzten Artikel, du brauchst dringend einen Bunsenbrenner. Was war so besonders an diesem Bunsenbrenner?
Naja, es war halt ein Flammenwerfer. Also ich hab hier so eine, Hersteller jetzt verschweigen, so eine kleine Funzel, die halt, glaube ich, eher so für minimalst Gebrauch gedacht ist, aber du kannst damit jetzt nicht unbedingt was richtig schön abflammen und eigentlich garen, wie wir es dort gemacht haben. Die Bunsenbrenner im So-Sein, die hatten, das war ein Flammenwerfer, damit ging was, ja. Und mit meinem fußläufigen Zeug da war einfach Professionalisierung geboten.
Nee, ich habe da ist, glaube ich, auch ein Foto drin von dem Flammenwerfer, wo.
Ja.
Okay. Also du meinst jetzt nicht, also du bist ausgestattet mit so einem kleinen Creme Brûlée-Brenner.
Ja, genau, halt so ein Mini-Teil. Also nicht vergleichbar mit den Geräten, die es dort gab. Und das sind halt Bunsenbrenner, mit denen geht was.
Ich habe mir irgendwann mal, weil ich die Preise von den kleinen Creme Brûlée-Brennern gesehen habe, einfach im Baumarkt so einen ordentlichen geholt, mit dem man dann aber schon aufpassen muss, dass man bei der Creme Brûlée nicht zu viel übers Ziel hinausschießt. Ja.
Ja, absolut, aber damit geht was. Also
ja, das stimmt.
Genau das werde ich jetzt auch tun, steht auf meiner Liste, Baumarkt. Bunsenbrenner besorgen.
Ah, sehr gut.
Ja. Und dieser Gang, by the way, dieses Dashi mit dem Rauchöl. Rauchöl machst du einfach, indem du Öl nimmst und dort eine glimmende Kohle hochwertigen Holzes versenkst, bisschen wartest, das Ganze abpassierst, das ist ein Rauchöl. Das ist so für mich der krasseste Gang, der beste Gang aus dem So-Sein, was ich bisher essen durfte. Von dort. Also dieser Gang ist so dermaßen rund, lebt von einer unglaublichen Produktqualität, einer unglaublichen Kombinatorik. Das finde ich, ist eines der besten Essen, die ich je essen durfte.
Ja. Hört sich spannend an. Also das heißt, du steckst ein glimmendes Holz in das Öl oder hast du
ja.
oder machst du Kohle?
Nee, es geht. Kannst beides machen. Im Prinzip, wenn man es so tut, wie das so sein, dann hat man aus dem Umland irgendwie ein schönes getrocknetes Birnenholz oder Buchenholz und heizt das auf, also macht da draus du legst es einfach in die Glut und dann brennt es ja, irgendwann glimmt selber und packst das dann in Öl und überträgst so auch die Aromatik von Buche oder Birne.
Okay. Spannend. Fand ich echt spannend, dass man es so, so macht. Ich habe jetzt gedacht, irgendwie, dass man irgendwie Rauch produziert und dann versucht, den ins Öl zu kriegen. Aber so brachial hätte ich gar nicht damit gerechnet.
Ja, ich habe auch gefragt, so, ja, wie macht man denn Rauchöl? Hängt ja das Öl dann irgendwie in Smoker und dann haben sie alle gegrinst, so, nee, wir schmeißen da eine Kohle rein. Und halt eine gute Kohle, ne? Nicht so ein Baumarktding, sondern halt gutes Holz, wo nichts dran ist.
Wieder was gelernt. Wow. Ja, der fünfte Gang, den hast du, glaube ich, eben schon mal angesprochen, wobei ich dazu auch noch eine Frage hatte. Das war das Hasenfilet mit Miso.
Ja.
Erklär uns mal schnell, was ist Miso?
Miso ist im Wesentlichen der fermentierte Paste, meistens auf der Basis von Sojabohnen und hat einen Reifeprozess über mehrere Jahre, wodurch Aromen intensiviert werden, wodurch du so eine erstmal sehr salzige, dann aber auch sehr gleichförmige Geschmacksnuance auf der Zunge hast. Umami pur im Wesentlichen. Das gibt es jetzt in verschiedenen Abstufungen, in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Eher süßes Miso, eher kräftiges Miso, eher vielleicht leichtere Miso-Pasten. Die Japaner ergehen sich da ähnlich wie die Italiener mit ihrem Balsamico. Ja, in jahrelangen Reifeprozessen. Gibt auch Reismiso, wo du eine Starterkultur brauchst. Kochi-Beeren spielen da irgendwie eine Rolle. Mhm. Sind Fermentationsprozesse, komplexe. Du brauchst halt einfach verdammt viel Zeit, ja, um sowas zu bauen.
Also es wird, damit werden zum Beispiel auch die Miso-Suppen dann halt auch angerührt, ne?
Ja, das passiert auf Basis von Miso-Pasten.
Und diese Paste ist aber hier in dem Fall schon pur aufgetragen auf dem Teller. Okay.
Mit ein bisschen Öl, ich glaube, es war Rapsöl vermischt. Ja, dass es einfacher konsumierbar ist und doch eine bessere Streichfähigkeit hat. Ansonsten ist es aber ein pures Erbsen-Miso gewesen.
Und das ist ein Geschmackserlebnis. Also die Miso-Paste, die ich probiert habe, pur, war für mich wirklich sehr ungenießbar, muss ich echt sagen, dass ich es nicht essen konnte, pur. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, wie das damit
funktioniert. Ja, du hast das Foto gesehen. Das ist ja erstmal eine homöopathische Menge, die da auf den Teller kommt, eben weil es so eine krasse Intensität hat. Miso ist meiner Meinung nach schon ein polarisierender Geschmack. Mhm. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass das nicht jedem einfach zusagt, weil es erstmal auf die Mütze ist, rein geschmacklich. Und viele auch so reagieren, boah, ist ja total versalzen. Mhm. Fleisch auf dem Höhepunkt seines Reifegrades und Miso auf dem, also wirklich eine Zutat, die du viel stärker und intensiver und länger ja fast nicht reifen lassen kannst, um so eine Geschmacksbrachialität irgendwie zu generieren, folgen halt sehr stringent diesem Konzept oder dieser Überschrift von dem Menü. Ja, vollreif und vergehen. Vollreifer als Miso und ein trocken gereiftes Wild gibt's fast nicht. Ja.
Und die machen das selber, die Miso-Paste?
Ja, ich glaube, der Felix hat vor einigen Jahren mal angefangen, sich Starterkulturen auch zu besorgen und damit dann zu experimentieren und verschiedene Chargen anzulegen. Und das braucht ja mindestens ein Jahr, bis aus so einem Ansatz was wird, was einigermaßen Geschmack entwickelt hat. Mhm. Ja.
Also nimmt er dann auch Soja oder geht das dann Richtung Erbsen oder was nimmt man, Erbsen oder?
Erbsen und eine Starterkultur. Ich kann es dir nicht genau sagen. Mit Miso habe ich mich, also das ist ja eine Wissenschaft für sich.
Ja.
Und da wird es dann auch hochgradig chemisch, so für meine Verhältnisse.
Ja.
Wo du sehr, sehr viel Wissen brauchst, noch viel mehr als für Fermentieren als solches. Da bin ich tatsächlich dann auch raus. Ja, also das ist einfach komplexe Materie.
Ich meinte nur als generelle Basis, weil ich mir jetzt Soja nicht vorstellen konnte, aber dann Erbsen ist.
Ja, das ist eine Starterkultur, entweder so ein Reisferment oder Kochi-Beeren geht es wohl auch als Starterkultur oder eben Sojaferment.
Ja.
Sage ich jetzt mal. Da kann auch eine inhaltliche Unschärfe drin sein. Empfehle ich jedem mal lieber nochmal einschlägige Quellen zu befragen.
Ja.
Ja.
Und wie kommt, also du sagtest ja, dass gerade dieses. Dieser Hauptgang, also der als Hauptgang gesehen wird, wo die Erwartungen groß sind, dass es jetzt das große Pompöse ist. Wie spiegelt sich das denn von den Gästen wider? Verstehen die das so, wie es kommt? Oder ist das dann Diskussionspunkt?
Also in den 2 Wochen habe ich es jetzt nicht als Diskussionspunkt irgendwie erlebt, sinngemäß, das soll ein Hauptgang sein und da erwarte ich mehr als 2 Komponenten. Das gab es gar nicht, weil sie erklären vorher bei den Gästen schon sehr gut, dass wir hier jetzt eigentlich als Hauptgang den Gipfel des Themas für das Menü haben. Mhm. Und dann bist du eigentlich von so einem Ansatz relativ weg von so einer Geschichte wie es muss opulent sein und viel. Ich glaube, das ist nur die allgemeine Erwartung, wenn du von Hauptgang sprichst. Das Erste, was dir einfällt oder dem Otto-Normalkonsumenten ist, Hauptgang ist, ich muss satt davon werden in epischer Breite. Es ist viel auf dem Teller und irgendwie vielleicht auch noch hübsch angerichtet und 12 Komponenten.
Ja.
Und das wird da halt komplett torpediert und eigentlich mit so einer Einführung von wir folgen hier oder wir haben hier den Höhepunkt unseres Themas konterkariert. Ja. Und das ist mutig.
Ja, finde ich auch. Sehr spannender Ansatz und ja, mutig.
Aber es hatte eine hohe Akzeptanz, so wie ich das gesehen habe.
Das finde ich gut.
Und sehr puristisch einfach mal sich dem Geschmack von so einem wirklich guten Stück Fleisch, dem Reh oder dem Hasen hinzugeben, hat ja auch, weil es einfach ein bewusster Genuss ist.
Ja, auf jeden Fall. Ja, ja, das war dann im Grunde der 5. Gang und von da aus geht es dann Richtung Dessert?
Kommen noch 2 Desserts, die ich auch sehr, sehr spannend empfand und ich bin jetzt ja nicht so der Dessert-Typ, also ich mache Süßkram nur, wenn ich muss.
Musstest du da Süßkram machen?
Einzelne Elemente habe ich gemacht, ja. Aber jetzt ich war hauptsächlich eigentlich beim Mise en Place, beim Sous-Chef mit zugange, also der Vorbereitung der Gänge 1 bis inklusive Hauptgang. Ja.
Ja.
Der Hauptgang war beim Felix, also die Gänge davor und Prolog, das waren so meine Baustellen.
Ja. Das erste Dessert war Schlehe und Douglasie.
Ja, Douglasie ist ein Baum, im Wesentlichen eine Kiefer. Mhm. Und von der Douglasie kann man die jungen Triebe ernten und dann entsprechend einlegen. Und was im So-Sein machen, ist einen Sirup draus zu machen. Aus dem Sirup wird wieder die Basis für eine Creme oder irgendwie auch ein Eis gemacht oder aber für ein Öl. Und das waren eigentlich jetzt 2 Komponenten, die da vorkamen. Eine Douglasien-Creme. Sehr schön grün und ein entsprechendes Öl. Und dazu gab es eben dieses Schlehen-Sorbet.
Mhm.
Schlehe ist ja auch so eine typische Beere, die vor allem hier in Flur und Fauna oft am Wegesrand wächst.
Ja.
Die aber verdammt aufwendig ist, gesammelt zu werden. Also ein echtes Saugeschäft. Und daraus wird dann eben das Sorbet gemacht. Schlehe ist ja sehr, sehr bitter. Ja, also du musst die gut mit Zucker versetzen und eigentlich einsüßen und hast dann aber ein schönes Waldaroma eigentlich. Ja. Also diese Fichte, die generiert bei dir so einen Zustand, wie du bist mitten im Wald. Mhm. Und da passt natürlich so eine Schlehe, die am Waldrand wächst, eigentlich wunderbar mit rein. Das ist ein sehr, sehr, sehr schönes Dessert, farblich auch sehr ansprechend.
Ja, stimmt, das Foto sah sehr, sehr gut aus.
Ja.
Geht es denn da auch noch weiter mit der Saftbegleitung oder endet die zum Hauptgang?
Nee, die geht auch noch weiter beim Dessert. Und da hast du dann halt, wenn ich jetzt Milchshake sage, dann spüre ich schon die Hassblicke. Ist es nicht. Du hast aber da auch mal Komponenten aus Milchprodukten, die eingesetzt werden. Joghurt, gesüßter Joghurt, versetzter Joghurt mit eben auch diesem Douglasienöl, solche Dinge. Ja.
Ah, wow. Wahnsinn.
Nicht so süß, so darf man sich es nicht vorstellen, ja, aber korrespondierend passend.
Sehr schön. Und dann geht es weiter. Zweites Dessert, Sommerhimbeeren, Zuckerrübe, Scharlachdorn.
So, und das ist einfach ein famoser Gang. Ja. Wenn du dir das Foto anschaust, das leuchtet, ja, dieses Dessert. Das ist einfach nur der Wahnsinn. Sie haben sich konzeptuell gedacht, naja, was wächst hier in den Feldern rund um Heroldsberg noch wie Hulla? Ja, das sind Zuckerrüben. Können wir nicht irgendwas aus Zuckerrüben machen? Zuckerrüben ist ja Viehfutter, das wird gern verfüttert, ja, aber nicht jetzt wirklich in die Speiseprozesse überführt. Und damit haben sie sich beschäftigt und dann erstmal versucht, aus Zuckerrüben auch Zucker zu machen. Das geht, das ist so Zucker, der einen sehr malzigen Geschmack hat. Mhm. Tolle Sache. Und dann haben sie irgendwann gesagt, naja, wir raspeln die Zuckerrüben in feine Scheiben und färben die dann quasi mit dem Himbeersirup. Dadurch werden die so rosa, diese feinen Scheiben.
Ja.
Und machen daraus noch eine Creme. Und die Creme streichen wir auf den Teller und die ist grau. Wenn du Zuckerrüben entsaftest, dann ist der Saft die ersten 2 Minuten weiß, oxidiert dann und wird richtig, richtig schwarz.
Okay.
Der wird eingekocht und reduziert, dadurch intensivieren sich die Aromen und der Sirup, der daraus entsteht, wird mit einem Joghurt, glaube ich, war es, gemischt. Dann hast du eine Creme, die wird auf den Teller gestrichen und darauf kommen dann die verschiedenen Beeren. Einmal getrocknete, dehydrierte Himbeeren. Dann gab es dieses Scharlachdorn-Gelee. Der Felix hat es mir x-mal erklärt, wie das botanisch alles zusammenhängt. Sachen hängen alles zusammen. Ich kann es nicht wiedergeben. der Scharlachdorn als Gelee. Dann gab es da auch noch ein, ich glaube, es war ein Himbeersorbet, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe.
Könnte sein. Das
Eis und darüber dann diese dünnen Scheiben Zuckerrübe, die auch in dem Himbeersirup eingelegt waren, quasi drüber gefaltet. Und dieses Dessert, ich habe es geliebt. Also das war Wahnsinn.
Ja. Ich hab so meine Probleme mit Zuckerrübe. Ich habe mal eine hier gekauft, weil ich dachte, da muss es eigentlich ja, das ist eine Winterfrucht, eine Wintergemüse, da muss man eigentlich was mit machen. Ich kam da überhaupt nicht auf diese Aromatik klar. Ich habe da drauf ein paar Wochen später auf einem Biobauernhof mit einem Bauern halt drüber gesprochen, der dann halt sagte, ja, das ist unheimlich schwierig, den richtigen Greifegrad zur richtigen Zeit zu finden und auch die richtige Sorte, weil es unheimlich viele verschiedene Zuckerrübensorten gibt. Und wenn man die richtigen findet, sind das wirkliche Genussbomben, aber man muss sie halt finden.
Ja, das ist mir jetzt auch neu. Ja, dass es da verschiedene Sorten gibt. Ich gehe einfach mal davon aus, dass der Felix genau wusste, was er braucht.
Ja, wahrscheinlich.
So wie ich ihn kennengelernt habe, als halben Botaniker, das klar benennen konnte und dann auch schnell jemanden gefunden hat, der genau die auf seinem Feld mannigfaltig wachsen hat.
Ja. Also ich werde dem Ganzen auch nochmal eine Chance geben, auf jeden Fall, wenn ich dann nochmal die richtige finden sollte. Aber es ist ja schon eine Rübe, die schon intensiv vom Geschmack ist. Wenn du sie zum Beispiel irgendwie in einen Topf gibst und schmorst, also die jetzt nicht so verfeinerst, wie sie jetzt im Dessert sind, sondern eher so in einem deftigen Zusammenhang verarbeitest, ist sie schon sehr streng, finde ich.
Habe ich noch nie gemacht. Also das war bisher meine einzige,
einzige
Berührungspunkt mit Zuckerrüben. Von daher...
Ach, Entschuldigung. Weiter
bin ich noch nicht gekommen.
Entschuldigung,
Also Steckrüben?
Genau, ja. Ich habe es total gerade verwechselt. Ja. Ich meine Steckrüben. Entschuldigung.
Ja, Steckrüben sind eine fiese Nummer. Das stimmt. Also da hatte ich auch schon so meine Erfahrungen. Also dieses Steckrüben-Gulasch, was überall jeden Herbst, jeden Winter durch die Blogosphäre gespült wird. Sieh, das habe ich auch mal probiert. Das war so Mitte.
Ja.
Zuckerrübe.
Entschuldigung, habe ich total verdreht gerade.
Okay. Ja. Du siehst, mein botanisches Wissen, mit dem ist es nicht weit her.
Du bist drauf gekommen gerade, ja.
Zuckerrübe ist halt sehr süß, ja.
Ah, okay, die hatte ich noch nie. Dann hatte ich die wirklich noch nie am Teller.
Ja, und wenn du es richtig erwischst, dann ist die schneeweiß innen. Und manche andere sind ein bisschen grau, die werden halt nur entsaftet, aber die Schneeweißen, die eignen sich dann auch für diese hauchdünnen Scheiben.
Sehr
Steckrübe wurde hier nicht verwendet, Zuckerrübe, ja, sehr süß.
Ja. Sehr spannend.
Okay. Daraus kann sie eben auch den Zucker machen, sehr malzig.
Wie macht man den aus Steckrüben?
Jetzt bräuchte ich mein Notizbuch. Ich glaube, du entsaftest und kochst den Saft sehr, sehr weit ein, bis er komplett karamellisiert und lässt den dann trocknen. Und dann kannst du den, ist dann eher so ein Bruchzucker, du könntest ihn aber halt auch durch den Thermomix jagen und pulverisieren.
Okay.
Sage ich jetzt mal so. So war es.
Bei uns isst man zum Beispiel sehr viel Zuckerrübensirup auf Brot oder so zum Beispiel. Das ist dann auch eine sehr honigartige, zähflüssige Masse und ich kann mir gut vorstellen, wenn du die halt weiterkochst, dass du dann, dass es so gehen könnte, ja?
Ja, ja.
Ach, jetzt habe ich es aber schön verdreht mit der Steckrübe. Oh Mann.
Nice. Es gibt so viel Rüben und Sachen.
Ja.
Passiert einfach.
Und nach dem Dessert gibt es dann auch noch ein Petit Four. Und da fand ich weiß jetzt nicht, ob das Bild einfach, das sah so immens groß aus. Ein Donut aus Sauerteig mit Kiefernharz, Zucker und Zierquittencreme.
Ja.
Aber wie groß war das? Teilt man sich das?
Standard Donut, einer für zwei Leute.
Ah, okay.
Die Leute sind nach den, ich glaube, es sind 13 Gänge dann bis dahin, die sind auch echt satt.
Ja, eben.
Und dann kommt der Donut. Und dann sind sie pappsatt. Das Schicke an dem Donut ist, erstmal ist es handwerklich ein perfektes Gebäck. Ja, Sauerteig, der benutzt wird, um das Ganze gehen zu lassen, top. Kiefern, Harz, Zucker, du schmeckst halt den Wald aus dem Puderzucker raus. Das riecht unglaublich gut. Mhm. Ich habe es mal probiert, eine Abwandlung mit Tonkabohne, Tonkabohnenzucker. Ja, das ist auch was Geiles. Und diese Zierquittencreme, Zierquitte hatte ich ja schon mal vorhin mal kurz erwähnt, als Ersatz für Zitrus. Du machst an und für sich eine Masse wie bei einem Lemon Curd oder sowas.
Ja.
Und ersetzt einfach den Zitronensaft durch den Zierquittensaft. Ganz feine Konsistenz und halt eine gesunde Masse an Butter und noch ein bisschen mehr. Ja. Das ist einfach ein toller, toller Abschluss mit einer tollen, säuerlichen Aromatik.
Wow. Gibt's Kaffee oder gibt's keinen Kaffee?
Gibt's mit Muscovado-Zucker. Ja, gibt Kaffee.
Ah, okay. Hätte auch sein können, dass das auf anderem Weg gelöst wird. Wegen. Ja.
Ja, da kommt eben genau wieder der Punkt des Nicht-Dogmatisch-Seins, weil wenn du das, so ein Konzept, wenn du dich da wie anderes tun, eigentlich rühmst, ja, brutal lokal zu sein, dann musst du an und für sich auch die Getränkebegleitung komplett brutal lokal ansetzen. Damit fällt halt ein Kaffee raus, damit fallen aber auch viele, viele Weine raus.
Ja.
Und das machen sie da einfach nicht. Ja. Manche Dinge, es geht halt nicht. Und das ist okay.
Also ich meine, bei unserem Supper Club haben wir auch versucht, also wir haben die Weinbegleitung auch regional gemacht. Bei Wein, finde ich, geht's noch, weil es auch da wieder, wie beim Essen auch, so ein bisschen auch den Fokus rückt oder einfach dich damit zu beschäftigen, was um dich rum passiert.
Ja.
Aber Kaffee ist einfach nicht zu ersetzen. Ne? Also das ist...
Ja, du könntest ein bisschen experimentieren mit so Sachen wie Zichoriensud.
Okay.
So wie es früher getan wurde, das geht schon auch regional, aber das ist halt dieser Kaffeeersatz, Ersatzkaffee, das kann es halt niemand ernsthaft in einem Sterne-Lokalität anbieten, außer du hast ein stimmiges Konzept da drumherum. Ja. Der Heike Antoniewicz hat damit mal ein paar Sachen gemacht mit Zichoriensud, einfach um diese Bitterstoffe da zu extrahieren.
Was ist denn das?
Chicorée ist zum Beispiel auch ein Zichoriengewächs und man nimmt, glaube ich, da die, jetzt bin ich echt auf dünnem Eis.
Das reicht ja schon, Chicorée ähnlich, also
genau, wird zu einem Granulat verarbeitet, das dann wieder kaffeeähnlich in einem Auszug, Teeauszugartig schmeckt.
Aber es ist auch Kaffee Haag, wäre doch zum Beispiel aus, wer ist denn aus Gerste? Es gibt doch irgendeinen Kaffee, der auch aus einem Getreide gemacht wird, ne?
Ist dieser Cardo-Kaffee, keine Ahnung.
Ja, ich meine auch, also ja, man kann natürlich das ersetzen, aber die Frage ist, ob dann der Sinn da ist und ja.
Das wäre jetzt genau so ein Punkt für mich, wo ich sage, hey, da opfert man einfach einem Dogma eine qualitativ minderwertige oder nicht gleichwertige Geschichte. Und das finde ich dann falsch.
Ja.
Ja, das macht einfach keinen Sinn.
Ja. Ja, so sind wir jetzt einmal durch das Menü.
Ja.
Wie waren denn, ich meine, die Arbeitstage, du hast ja schon gesagt, weil du ja viel am Schreibtisch arbeitest, sehr intensiv für dich.
Ja.
Was hat das noch mit dir gemacht? So dieses Arbeiten zwei Wochen lang in der Küche.
Also es war sehr anstrengend. Also mich hat dieser Laden dann Nacht für Nacht schon wirklich sehr platt ausgespuckt. Anders kann man es nicht formulieren, weil ich natürlich einerseits Hilfe sein wollte und mit angepackt habe. Und das ist einfach erstmal eine körperliche Arbeit. Du stehst den ganzen Tag, fängst um zwei nachmittags an, machst dein Mise en Place bis um sieben, dann kommen die Gäste. Je nachdem, wie der Tag verläuft, hast du da dazwischen eine mehr oder weniger lange Pause. Und ab sieben, wenn die Gäste da sind, legen ja alle nochmal einen Zahn zu, weil dann geht es um den Service und um die Experience und man möchte den Kunden bedienen. Mhm. Ja, und dann ist je nachdem, wie viele Leute da sind, wie gut es halt durchschnurrt, irgendwie halb zwölf, zwölf, halb eins, eins. Und dann ist erstmal Ende, so im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja.
Und ich war jetzt ja da nicht nur zum Arbeiten, sondern ich wollte auch was lernen. Das heißt, ich habe super viele Fragen gestellt, ich habe super viel aufgeschrieben. Meine ganzen Sinne waren eigentlich immer so im Alert-Modus.
Ja. Ja.
Ich nenne das immer Schwamm-Modus, also alles aufsaugen, was geht.
Ja.
Das heißt, es war so eine körperlich wie geistige Erschöpfung, die sich da eingestellt hat. Und schon ein schönes Gefühl, weil ich irgendwie immer den Eindruck hatte, was gemacht zu haben, also ein anderes Gefühl als sonst. Aber ich muss dir ehrlich sagen, ich war richtig, richtig froh, als ich es zum ersten Wochenende geschafft hatte, was dann ja Sonntag beginnt. Und habe den ersten Sonntag auch meinen Ganzkörpermuskelkater auskuriert und erstmal nichts gemacht. Also das von der Intensität und der Belastung, meine Herren, ich habe einen riesen Respekt vor den Leuten, die das tagtäglich machen.
Oh, ja.
Und diese Arbeitszeiten, da wollen wir jetzt gar nicht mal drüber reden. Also wie da irgendwie sowas wie Familienleben funktionieren kann, noch viel mehr Respekt.
Ja. Das glaube ich auch, ja. Das sollte man sich dann auch immer vor Augen führen, wenn man mit dem Traum spielt, sowas zu verwirklichen. Also wenn man, also auch branchenfremd, so wie wenn ich jetzt drüber nachdenke, ach, so ein Restaurant wäre ja schon schön, aber
ja.
Das, genau das sind die Punkte, die wirklich, die man nicht außer Acht lassen sollte. Und dann auch noch in höherem Alter. Ich meine, wir sind ja noch jung.
Ja, ja,
wir hatten
ja,
mal 50 in dem Job, ne?
Ja, oder noch älter, ne? Also es ist ja, schon echt ein Knochenjob, muss man so sagen.
Ja.
Und da habe ich, ziehe ich meinen Hut, da habe ich Respekt und kann mich da auch nur irgendwie von dem Durchhaltevermögen der Leute da irgendwo verneigen, ja. Also ich habe mir aber sagen lassen, man gewinnt mit der Zeit natürlich eine gewisse Routine. Und ich gehe da mit einem ganz anderen Involvement jetzt in solche zwei Wochen, auch emotional.
Ja.
Als es jemand tut, dessen normale Profession das tatsächlich Tag ein, Tag aus ist.
Ja.
Von daher, ich möchte diese zwei Wochen absolut nicht missen. Ich würde es jederzeit wieder machen, aber ich war auch froh, als es dann durch war.
Ja, das glaube ich, aber das nicht missen, also ich hoffe, ich komme auch irgendwann mal in den Genuss. Ist wahnsinnig, wahnsinnig spannend. Also,
aber Christian, du musst es einfach machen.
Also, ja, ich weiß.
So mein Learning daraus, weil ich mir auch immer Gedanken gemacht habe, oh, nimmt mich jemand und kann ich das? Ja, einfach machen. Also ich glaube, die Leute sind da offener, als wir jetzt erstmal uns denken, auch jemanden wie uns, der fachfremd ist, die Chance zu geben, zu schnuppern, weil sie relativ schnell normalerweise erkennen, dass wir eins haben, was vielleicht viel mehr wert ist als viele Jahre der Lehre, nämlich Leidenschaft.
Ja. Ja, das könnte ich mir gut vorstellen. In deinem letzten Artikel hast du einen sehr schönen Headline drin gehabt, was Uwe gelernt hat. Und da hast du richtig viel aufgeschrieben, was du mitgenommen hast. Immens, immens. Fand ich sehr schön, die Liste.
Ja, und ich glaube, das ist halt nur so ein Teil von den Aspekten, die vorrangig tatsächlich sich eingebrannt haben im Kopf. Also da gab es ja rechts und links davon einfach noch viel, viel mehr Aspekte, die ich gelernt habe. Aber das waren eigentlich so die großen Themen, die ich mir jetzt auch über das Jahr einfach mitnehme und wo ich jetzt in den letzten ja, 3 Monaten schon gesehen habe, wie stark mich das beeinflusst und wie es mich auch verändert hat in meiner Art und Weise, wie ich koche und wie ich über Essen denke. Wie es einfach den Horizont erweitert, ja. Also der Erkenntnisgewinn war in den 2 Wochen, glaube ich, in Summe größer als über das ganze letzte Jahr.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe mich bei verschiedenen Sachen halt gefragt, wie nimmst du die mit in deine Küche, die ja auch ganz andere Dimensionen bewirtet, wie jetzt was im So-Sein passiert ist. Gerade du hast den jetzt vor kurzem auch ein Rezept gepostet, wo es um den Kohlstrunk ging.
Ja.
Kohlstrunk mit, ich habe es jetzt nämlich nicht...
Miso. Miso.
Genau. Natürlich hast du jetzt einen Kohlstrunk, der ein wahnsinniges Aroma hat, den du jetzt so präsentieren willst, aber hast du dann nicht in deiner Küche das gegenseitige Problem, dass du nachher zu viel Kohl verarbeitest, um an den Strunk zu kommen, was auf der anderen Seite halt im Restaurant so viel mehr anfallen würde? Weißt du, was ich meine?
Ja, ich glaube. Ich versuche mal eine Antwort. Natürlich schneide ich jetzt nicht den Kohlstrunk raus und schmeiße den Rest weg.
Nee, das nicht.
Also konkret in dem Fall, den Rotkohl, den überschüssigen, den habe ich fermentiert. Also der ist jetzt gerade in hübschen Beuteln im Keller und reift da vor sich hin. Und den werde ich dann irgendwann im April in Anführungsstrichen pflücken. Und den Weißkohl, da habe ich jetzt meinen ersten Ansatz von Sauerkraut gemacht davon. Und den zweiten Kohlkopf, einfach direkt zu Krautsalat. Und Krautsalat ist ja eine dankbare Sache, das hält ja eine Woche und wird von Tag zu Tag besser.
Ja.
Das wird dann einfach der Familie vorgesetzt, die freuen sich.
Okay.
Diese komplette Verwertung, die spielt bei mir schon auch eine immer größere Rolle. Ich glaube, ich war da noch nie so richtig schlecht, aber auch noch nie so exzellent gut. Da ist bei mir auch schon viel passiert, also mit dem Versuch, alles einfach auch tatsächlich zu verwerten. Ja,
ja, also ich habe das auch bei mir selber, dass ich halt versuche, alles immer bis ins Letzte zu verwerten. Aber ich habe gerade dann gedacht, bei diesem Gericht, wie machst du das dann? Ich meine, ich habe nicht drüber nachgedacht, dass du natürlich dann auch fermentieren, aber da hast du ja natürlich auch nochmal eine ganz andere Anforderung an dich selber, an deine Küche und auch an deine Mitesser, wenn du dann so Projekte durchführst, ne?
Ja, also an der Stelle muss ich es mal ganz deutlich sagen, so ohne die Unterstützung von meiner Frau wären solche Eskapaden, die ich da oft habe, einfach nicht möglich. Und ich bin ihr da auch hochgradig dankbar, dass sie meinen Spinnereien da immer mit einer gewissen Ernsthaftigkeit begegnet und auch weiß, dass es mir wichtig ist und mir dann solche Dinge ermöglicht und auch unterstützt. Einerseits ist der Kerl mal 2 Wochen abends weg und wir haben uns eigentlich nur in der Früh kurz gesehen, ja. Andererseits, aber genau wie du es formulierst, mit den Eskapaden, wenn er wieder irgendwas Genaues, Neues ausprobieren muss, was dann halt so besonders ist wie Kohlstrunk und Miso. Ich glaube, da verlange ich der Familie schon einiges ab. Sie ertragen es mit Fassung und wenn es ihnen irgendwann zu bunt wird, dann fordern sie einfach auch ihre Leibspeisen ein und das ist halt dann das gute Recht.
Ja.
Und es ist ja nicht so, dass ich jetzt jeden Tag nur solche Sachen wie Kohlstrunk und Miso mache, sondern das sind dann sehr gezielte Feldversuche.
Ja. Es ist bei mir genauso und meine Frau erträgt das auch mit Fassung. Also mal Freudenstrahlen und manchmal ist es halt auch so, ja, okay, das machen wir dann nicht nochmal. Aber
ja.
So geht es halt, ne? Ja.
Ja, andere schrauben den ganzen Tag an ihrem Motorrad. Ich schraube halt den ganzen Tag dann in der Küche, wenn ich irgendwie Zeit und Muße und Luft habe und es sich irgendwie ausgeht.
Ja.
Ich glaube, der nette Nebeneffekt ist immer noch, dass das Essen hier halt sehr abwechslungsreich ist und sie es schon auch wertschätzt und genießen kann. Aber klar, es ist halt immer so und damit natürlich auch irgendwie ein bisschen extrem vielleicht manchmal. Ja. Es gibt halt selten Dinge zweimal im Jahr, muss man schon so sagen.
Kenne ich, ja. Aber es ist auch das Schöne, bei einem Essen kommt man, also das finde ich immer das Faszinierende am Essen, dass man mit vielen Menschen an einen Tisch kommen kann und ja, es muss ja nicht mal primär ums Essen gehen, sondern es geht einfach um die Gemeinsamkeit und das Essen ist dann einfach so der Grund, aber das, was dahinter hinten dran kommt, ist einfach so immens noch viel mehr und ja.
Das ist schön und ich meine, ich suche mir dann natürlich auch solche Gegebenheiten, um einfach Dinge ausprobieren zu können und auch, genau wie du sagst, halt vielleicht mal speziellere Sachen machen zu können, weil ich dann die Zutaten auch loswerde, brauchen kann, anderweitig verwerten kann. Ja. Das mache ich entweder im Familien- oder Freundeskreis, wo es halt regelmäßig mal Menüs gibt, oder wie jetzt in der letzten Zeit immer öfter den einen oder anderen Supper Club. Ja. Mhm. Und gerade jetzt Supper Club vor 2 Wochen, habe ich halt schon gemerkt, welchen Einfluss diese Zeit im So-Sein tatsächlich auch auf die Küche hat. Also ich arbeite viel mehr mit Ölen, ich arbeite viel mehr mit bewusst gesetzten Texturen, mit bewusst sich unterscheidenden Garmethoden, Stichwort Räuchern und solche Sachen. Ja. Feedback von einem Gast, der bisher 2-mal da war, bei beiden Supper Clubs, meinte, hey Uwe, du bist jetzt viel näher am Produkt. Also das sind so Veränderungen, die ich einfach feststelle. Und hey, das ist super, weil es muss immer irgendwie weitergehen. Ja. Also ein Stillstand fände ich ganz furchtbar. So ticke ich einfach nicht. Und da war das So-Sein und diese Zeit da jetzt für mich, glaube ich, einfach schon so ein riesen Anschub, der mir Futter gibt für mehr als nur einen Monat, der mich wahrscheinlich noch 1-2 Jahre locker beschäftigt. Ja.
Ich glaube, der Beitrag ist heute bei dir drin gewesen von dem Supper Club. Ja. Hat man den Einfluss hat man gesehen. Das war sehr schön zu sehen, was es, in welche Richtung du dich bewegst damit.
Ich versuche halt auch mit solchen Dingen dann einfach die Entwicklung weiter voranzutreiben. Ja? Ja. Ich muss es ausprobieren, ich muss es testen. Da bin ich auch ganz ehrlich, ich lerne halt am besten, wenn ich von Leuten, die echt gut sind, erstmal übernehmen. Man kann auch kopieren sagen, kopieren kann, um dann irgendwann über das Kopieren hinaus diesen Sachen meine eigene Färbung, meine eigene Weiterentwicklung zu geben. So lerne ich einfach am besten. Aber ich glaube, das geht vielen Leuten so. Ja. Ja. Einige Sachen von Felix hat er bestimmt jetzt auch schon in meinen Rezepten immer mal wieder gefunden. Dann natürlich immer schön bequält, aber so ist es so. So funktioniert Kochevolution. Ja, zumindest bei mir.
Es ist auch, ich finde auch, wenn du es kopieren, ist ja schon so ein blödes Wort dafür einfach. Aber solange man halt sagt, wo es herkommt, ich finde, das ist völlig legitim. Es zeigt, wo der Einfluss herkommt. Es hat von dir auch mit Respekt zu tun, wenn du sagst, wo es herkommt. Also ich finde, das ist völlig legitim. Und man sieht ja, dass du daraus dann weiter wächst und dein eigenes Ding machst, ja.
Ja, man braucht halt erstmal ein bisschen die Sicherheit mit neuen Techniken, mit neuen Geschmäckern, bevor man sich dann auch tatsächlich zu eigen machen kann. Ja. Und ich würde jetzt sagen, so nach 3 Monaten damit mit vielen Experimenten habe ich so eine gewisse Sicherheit in manchen Prozessen jetzt erreicht. Jetzt beginne ich halt gerade mit dem Supper Club, mir dann Dinge da in Teilen zu eigen zu machen, aber es gibt ja noch so viel, was da jetzt brach vor einem liegt. Also ich hätte so Lust drauf, auch mit Fleischreifung selber zu experimentieren, aber... Boah. Das meiner Frau erklärt bekommen. Uiuiui. Ja. Schatz, wir brauchen einen Fleischreifungsschrank. Ich sehe die Diskussionen vor mir.
Du brauchst einen guten Metzger, mit dem du mit dem du was zusammen machen kannst, wo du sein Equipment nutzen kannst und
auch geile Idee, ja. Vielleicht ist das erstmal ein Weg.
Genau.
Und eine Stellenanzeige, eine Kontaktanzeige lancieren. Verrückter Foodblogger sucht Metzger. Such liebevollen Metzger mit Fleischschweifungsschrank.
Ja, genau. Ja, sehr schön. Ja, wunderbar. Ich glaube, wir haben jetzt über 2 Stunden drüber gesprochen.
Oh ja.
Es ist Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergangen ist. Es ist geflogen. Und es war wirklich wunderschön, mit dir durch deine Zeit im So-Sein zu gehen und durch dieses Menü zu gehen. Und ich weiß jetzt gar nicht, was ich noch fragen soll. Wir sind am Ende meiner Liste angekommen. Ich weiß nicht, hast du noch irgendwas, was du an der Stelle noch loswerden möchtest, was wir vergessen haben?
Ich glaube, ich habe eine kleine Anekdote. Ich habe ja gesagt, im So-Sein servieren auch die Köche. Und irgendwann hieß es dann so, Uwe, ja, komm, schnapp dir hier die 2 Teller und geh einfach mit raus. Und ich habe gedacht, ja, okay, ist ja kein Thema. Teller wirst du irgendwie noch zum Gast bringen. Der erste Punkt, es ist unglaublich, wie sich so die Stimmung verändert, wenn du von der Küche mit dem hellen, sterilen Tageslicht plötzlich in dieses stimmungsvolle Gastareal eintauchst, ja, wie plötzlich alles gedämpft ist. Es ist wie das Eintauchen in eine komplett andere Welt. Normalerweise kenne ich es immer nur andersherum. Mhm. Diesen Weg zu machen, in diese andere Welt einzutauchen, war ein unglaubliches Erlebnis. Und dann hat uns Uwe diese Teller in der Hand, ja, läuft mit dem Servicepersonal in Reihe und Glied zu einem Tisch. Und an dem Tisch saß eine Frau, daneben rechts war ein Stuhl, da stand eine Tasche drauf und eine Jacke hing drüber. Und ich habe mir gedacht, naja, klar, die Person, die an dem Stuhl sitzt, die ist gerade auf Toilette und stellt den Teller so vor diese Tasche hin, vor den leeren Platz. Und in dem Moment schaut mich der Dominik, der Servicekollege, an und schüttelt nur den Kopf, reißt die Augen auf. Ich stehe etwas despektierlich daneben und habe halt irgendwann gecheckt, ey, scheiße, Uwe, du hast jetzt gerade in der Tasche ein Gericht serviert, weil es war die Tasche von der Person, die links daneben saß. Sie hat sie einfach auf dem Stuhl abgestellt. Gäste schauen mich an, als ob ich noch ganz bei Sinnen bin. Naja, ich habe dann einfach ein bisschen gegrinst, das überspielt, den Teller weitergereicht, ein bisschen was von, ist mein erster Tag, gemurmelt. Und bin wieder zurück in die Küche. Das durfte ich mir natürlich dann die ganze Woche anhören, weil es ist am ersten Tag tatsächlich passiert. Seither bin ich der Praktikant, der einer Tasche einen Gang serviert hat und man natürlich die Lacher auf meiner Seite.
Super.
Schuster, bleib bei deinen Leisten und ich damit in der Küche.
Ach, nee, sehr schön. Ja. Sehr schöne Anekdote zum Schluss. Das war ja gut. Das werden sie sich noch ewig erzählen.
Und ja, oder mir vorhalten. Ja, ja.
Ja. Du hast dich für die Ewigkeit in ihre Gedanken gepflanzt.
Ja. War eine schöne Zeit. Möchte ich nicht missen.
Glaube ich. Ja, vielen herzlichen Dank, dass du uns hast daran teilhaben lassen, auch jetzt nochmal akustisch, weil du hast es wahnsinnig schön geschrieben, sodass man auch deinen Elan im Geschriebenen schon gesehen hat. Ich finde, jetzt akustisch war das nochmal eine ganz andere Nummer und sehr schön.
Also, gerne, Christian.
Vielen Dank. Also geht beim Uwe vorbei. Ich verlinke die ganzen Blogbeiträge hier nochmal in den Shownotes. Da habt ihr dann wahnsinnig viele Bilder dazu nochmal, was wir jetzt besprochen haben. Ihr könnt dem Uwe natürlich über seinen Blog highfidelity.com Fragen schicken, in die Kommentare zu den einzelnen Beiträgen. Du bist auf Facebook, Twitter
unterwegs. Ja, überall.
Überall. Ja. Also einfach mit Fragen bombardieren. Ihr könnt natürlich auch hier unter küchen-funk.de unter dem Beitrag eure Fragen auch noch stellen. Die leite ich dann an den Uwe weiter. Und ja, es war lange her, dass wir uns hier im Küchenfunk gehört haben. Ich hoffe, du hast bald wieder eine Eskapade, bei der wir uns wiederhören.
Ja, wird ja nicht ausbleiben. Also davon lebt das Ganze ja.
Sehr, sehr schön. Vielen herzlichen Dank und ja. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann.
Jawohl.
Tschüss.
Bis dann.